Mikro an.
Was?
Na, endlich.
Damit mal das mal jemand mitkriegt, wie den Skandal.
Ja, hier ist Hauskrach.
Ja, ich.
Holger, die Liebe ist beendet.
Ziege.
So läuft's nun gar nicht.
Tim, du Ziege.
Mal echt.
Ja. Sollst du die Frauen anrufen lassen immer, ne? Ah, Tim.
Oh, Holger. Ah, Tim. Hallo, hier ist Chaos Radio.
116, Chaos Radio 116 im Studio. Frank und Tim.
Guten Abend.
Ja, hallo, das guten Tag.
Irgendwie alles so voll schlecht.
Es klingt total komisch, dass die Mikros wieder ganz merkwürdig übersteuert oder.
Ach so, da nicht. Das, genau, ich habe meins untersteuert und deins übersteuert. Das war.
Gib uns doch mal ein bisschen. Es ist schön, dass du meinem Mikrofon so viel Aufmerksamkeit zollst.
Ja, irgendjemand muss hier irgendjemandem Aufmerksamkeit zollen. Du! Ja, also, du hältst das ja nicht für nötig.
Ja, meinst du in Google
klingt nicht da.
Also in meinem Kopf klingt es wie aus der Regentonne.
Ich bin in der Regentonne.
Ah, gut, okay. Dann
also hier ist der Chaos Computer Club mit Holgi aus der Regentonne.
Ja, genau.
Und wir wollen euch heute ein bisschen... Nachher singt er uns auch noch genau, was vor. Und heute wollen wir ein wenig über Ortungssysteme reden und informieren, soweit uns das gelingt. Ortungssysteme, das bedeutet... satellitengestützte Navigation vor allem, aber nicht unbedingt nur. Wir wollen einen Blick ein bisschen auf die Geschichte werfen, wie sich das alles entwickelt hat, aber natürlich vor allem, was heute so rauskommt, weil das gerade eines der heißen Themen ist. Im Internet, in der ganzen IT-Branche, ihr habt es sicherlich schon mal gehört, Geotagging, Geocaching, generell Location-Based Services. Holger sieht schon... eine Schnute. Hast du schon mal gehört von solchen Sachen?
Ja, habe ich
schon mal benutzt?
Geocaching, ne, wollten wir immer mal machen. Wir wollten immer mal, die Momo und ich, also die, das war eine Kollegin von mir, wir haben hier morgens zusammen Radio gemacht, ein paar Jahre lang. Mhm. Und wir hatten immer überlegt, ob wir nicht mal ein bisschen geocachen gehen sollten. Wir haben gesagt, hey, das ist eine total lustige Sache, können wir machen, so mit Hörern geocachen, tralala. Hat hier in der Redaktion wieder keine Sau verstanden, wie immer. Mit solchen Sachen. Sind ja alles Journalisten.
Sag das aber nicht on air.
Aber Geocaching ist mittlerweile
wirklich richtig. Wir sind gerade alle in Klärchens Ballhaus einsaufen. Wir können machen, was wir wollen.
Ich glaube, in Klärchens Ballhaus gibt es auch einen Geocache.
Echt?
Ich glaube ja. Oh. Also die Geocaching ist mittlerweile so ein richtiger Volkssport geworden. So, man trifft ja die unmöglichsten Leute, aber vielleicht sollte man das nachher noch ein bisschen genauer erklären.
Genau, das ist eine der Sachen, auf die wir kommen. Ich wollte auch jetzt, bevor wir zu tief ins Thema einsteigen, noch ein paar kleine Announcements rauslassen. Wir haben ein kleines Experiment. Es gibt ja seit einiger Zeit zum Chaos Radio auch das zugehörige Wiki unter wiki.chaosradio.ccc.de und dort gibt's für jede Sendung auch eine dedizierte Seite, in diesem Fall halt Chaos Radio 116, ist auch auf der Hauptseite verlinkt. Und da gibt's dann wiederum so eine Unterseite /Timeline, das findet ihr dort. Und das ist so der Versuch, während der Sendung quasi schon Kapitelmarken zu bilden für die Sendung, sodass wir später von der Aufzeichnung eine mit Kapitelmarken versehene Version der Sendung publizieren können.
Also mit anderen Worten, es soll jemand mitschreiben, wann immer wir irgendwas sagen.
Naja,
Steno.
Es geht vor allem erstmal um die grobe grobe Kapitelaufteilung. Also sagen wir mal, wenn so ein Nachrichtenblock beginnt oder wenn ein Werbeblock beginnt oder wenn halt ein neues Thema aufgeschlagen wird. Das ist natürlich auch alles immer so ein bisschen im Rückblick, aber auch wenn interessante URLs fallen gelassen werden, dann kann man sie halt dort einblenden, weil wenn man das Ganze dann im MP4-Audio-Format macht, kann man halt solche URLs direkt mit in die Datei einbauen.
Und wie ist das denn jetzt zum Beispiel, wenn also jemand das erst macht, wenn er den Mitschnitt hört und das im Mitschnitt noch nicht drin ist?
Ja, man kann es halt jetzt schon live während der Sendung machen, was vielleicht den meisten einfacher fällt, oder eben dann später, wenn man die erste MP3 mit den ersten MP3-Mitschnitt hat, aus dem Podcast zum Beispiel. Und das wird dann eben auch erst ein paar Tage später gemacht werden können. Also ich denke mal, ich gucke mir das in der Woche dann nochmal an, was sozusagen dabei rausgekommen ist, und dann machen wir da einfach mal was draus. Das ist alles noch nicht so super automatisiert. Ich hätte auch lieber so eine kleine findige Web-Applikation. Weiß ja nicht, vielleicht gibt's ja unter unseren Hörern ein paar Kesse Rails, Ruby on Rails Entwickler zum Beispiel, da sollte sich das eigentlich schnell machen lassen, dass man so ein kleines User-Interface hat, wo man sagt, so jetzt ist was Tolles passiert und die URL ist und das Kapitel ist zack, bumm. Und dann wirft man das damit rein, ohne dass man jetzt so mit Wiki editieren und Tabellenformatierung ist ja auch nicht jedermanns Sache. Aber haben wir gerade nicht, deswegen probieren wir es erstmal so. Und wenn das ankommt, machen wir vielleicht noch ein bisschen mehr.
Kinderriss, rien à rien. Les apparences sont trompeuses. Kinderriss, rien à rien.
Systeme, unser Thema.
Genau, und ich habe noch zwei andere kurze Hinweise. Also
Kleinanzeigen.
Kleinanzeigen, genau. Am Wochenende gibt es noch eine CCC-Veranstaltung in Darmstadt. Wer Lust hat, daran teilzunehmen, die MRM-CD, also Meta Rhein-Main heißt das. Chaos Days ist 3 Tage lockeres Konferenzprogramm. Das ist dieses Wochenende. Da findet ihr Informationen auf ccc.de. Und für die Leute, die darüber nachdenken, beim 23C3 bei unserem großen Kongress Ende des Jahres noch einen Vortrag einzureichen, die sollten sich sputen, weil Mitte September ist unsere Deadline. Informationen dazu auf dem Blog events.ccc.de. So, aber jetzt können wir auch mal hier einsteigen ins Thema. Und zwar in die Navigation und in die Ortung. Und vielleicht erstmal einen Blick so zurück, wo das alles herkommt. Die ersten wirklichen Ortungsproblematiken. Also gab es natürlich immer und überall, aber besonders schwerwiegend war das immer in der Schifffahrt und da haben sich eigentlich auch so die ersten Ortungssysteme entwickelt. Was war denn der erste, Frank?
Naja, ganz am Anfang waren natürlich handgemalte Karten, also man hat halt versucht, sich an so Sonnenstand und Sternen so grob zu orientieren, um festzustellen, wo man ist. Da die frühe Schifffahrt ja weitestgehend küstennah war, hat man halt eigentlich immer versucht, sich so von Landmarke zu Landmarke zu hangeln, so mit visueller Navigation, ist deswegen auch nur tagsüber gefahren und nachts war dann halt immer blöd, weil konnte man halt raustreiben. Und dann die ersten großen Durchbrüche waren dann der Kompass, mit dem man dann halt zumindest die Himmelsrichtung auch bei schlechtem Wetter feststellen konnte, was sonst ein bisschen schwierig war. Dann ein bisschen später kam halt, also eine Weile später kamen halt solche Dinge wie Astrolabium, also so Sternennavigationshilfsmittel und halt der Sextant dazu, mit dem man seine Position zumindest halbwegs genau feststellen kann, wenn man halt Sonne gesehen hat. Und so mit so einem Sextanten umzugehen war halt schon ein bisschen schwierig, da gab es irgendwie auch eine richtige Ausbildung für. Man muss halt die Höhe der Sonne über den Horizont messen, was halt auf einem schwankenden Schiff nicht immer so ganz trivial ist.
Ja, man muss es vor allen Dingen zu einer definierten Zeit auch
messen. Genau, du musst es halt zu einer genauen Zeit tun, du musst halt deine Uhrzeit genau wissen und damit kann man dann halt seine Position so ansatzweise bestimmen.
Längengrad.
Genau. Nicht den Breitengrad.
Wie funktioniert denn eigentlich so ein Sextant?
Nee, Breitengrad, nicht Längengrad. So.
Wie war's? Nee. Irgendjemand hat bestimmt die Wikipedia auf. Genau. Genau. Also, wenn wir einen Hörer haben, der uns erklären kann, wie ein Sextant funktioniert, dann ruft doch bitte mal an.
Das, genau, aber grundsätzlich geht es ja darum, die Sonne über dem Horizont anzupeilen und aus den daraus gemessenen Werten Rückschlüsse zu führen auf die Position. Aber das wäre in der Tat mal cool, ob irgendjemand, falls irgendjemand von euch...
Breitengrad. Du brauchst den Winkel zwischen, also Horizont Sonne, den Winkel brauchst du für einen Breitengrad und die Zeit ab Greenwich für den Längengrad.
Genau,
damit so. Du weißt, wie weit du von Greenwich weg bist. Das kannst du über die Zeit.
Ja. Also brauchst du eine genaue Uhr und
Sextanten. Egal, Frank malen hier mit ihren Fingern.
Wie machen sie eine typische Handbewegung? Sextanten erklären.
Kann vielleicht mal jemand hier anrufen und uns einen Sextanten erklären, bitte? 0331 70 97 110.
Also Wikipedia können wir selber. Am besten wäre
ein. Ja, vorlesen ist doch doof.
Genau, jemand, der tatsächlich noch eine Sextantenausbildung bekommen hat, wäre doch sehr interessant.
Seebären, wir wollen Seebären.
Seebären.
Arr, richtige Kapitäne, Arr. Piraten. Genau,
mit so einem Papagei auf der Schulter. der die ganze Zeit dazwischen quatscht. Genau.
Ja, einäugig bitte.
Gut, also so war die Seefahrt halt lange Zeit. Genauer gesagt bis eigentlich zum Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg gab es dann Entwicklung von Funkpeilsystemen, mit denen man seine Position halt etwas genauer bestimmen konnte. So, also die Deutschen waren da relativ weit vorne mal wieder. Wir haben Sextanten erklärt.
Ich glaube, wir haben Sextanten erklärt. Und Dirk?
Oh. Ja, der Dirk ist hier.
Kannst du einen Sextanten erklären?
Ich kann einen Sextanten nicht unbedingt erklären.
Warum rufst du dann an?
Ja. Weil das mit dem Längengrad, Breitengrad-Problematik ging.
Na, leg mal los.
Also, wenn man das mit dem Sextanten unter Höhe der Sonne hinkriegt, kann man seinen Breitengrad bestimmen. Das heißt, wie weit bin ich vom Äquator weg?
Sag ich
doch. Was ewig ein Problem war, war den Längengrad zu bestimmen.
Ja, aber das haben wir doch gesagt.
Und das mit der Uhr auch?
Ja, erklär einfach mal, was du weißt.
Genau. Man dafür extrem genau gehende Uhren brauchte, um festzustellen, wie weit die jetzige Zeit vom Heimathafenzeit entfernt ist. Und wenn man diese Zeit hat, weiß, dann erst hat man den Längengrad gekannt. Und das war, glaube ich, bis 1700 irgendwas ein großes Problem.
Okay. Ich hatte noch ein schlaues Buch gesehen. Aber du hast noch keinen Sextant in der Hand gehabt.
Nee.
Du bist auch kein Seebär.
Nee.
Du hast auch kein Papagei.
Nee.
Okay, dann müssen wir nochmal gucken.
Bestimmung halt das Breitengrad.
Na, danke, Dirk.
Okay.
Tschüss. Vielleicht finden wir ja noch einen Seebären.
Gibt es irgendjemanden, der einen Sextanten bedienen kann und uns erklären kann, wie genau das funktioniert?
Und keine Wikipedia-Vorleser.
Ja, kein Wikipedia-Vorleser.
Kommen wir genau. Gut, genau, aber weit kam man ja nicht mit dem Sextanten. So
genau, also wie gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dann halt Funkpeilsysteme entwickelt. Was man da getan hat, war, man hat halt an Stellen, wo man große Sender, also wirklich große Sender aufstellen konnte, ist getan und die Position dieser Sender halt vermessen.
Was ist denn groß?
Na, so 400 Meter hohe Antennen, also wo die Antennen, also die ARP, die aktive Antenne halt 400 Meter hoch ist, also nicht breit, sondern hoch.
Ach so.
Und da gab es halt mehrere Verfahren, so die ersten Verfahren waren mit Richtungspeilung, also man hat halt die Richtung zu dem Sender gepeilt, aber das ist halt ziemlich aufwendig und schwierig, weil die Richtantennen auch relativ groß sind auf den Frequenzen, die man verwendet hat. Und deswegen hat man dann halt das sogenannte Hyperbelverfahren entwickelt, wo man halt das Signal aus mehreren Sendern überlagert und aus den Doppler-Effekten seine Position rausbekommt. Also und da gab es dann halt auch so Karten, wo die Wellen, Berge und Täler von diesen Doppler-Effekten eingezeichnet waren. Und daraus konnte man dann sozusagen einstellen an diesem Gerät, wo man bis sich halt das Signal überlagert hat und dann konnte man aus drei Sendern seine Position feststellen. Die waren relativ relativ genau für, sagen wir mal, Sextantenverhältnisse, also man kann da auf einige hundert Meter Genauigkeit mit. So das bekannteste Verfahren früher war halt Decker, nach der ich glaube, eine englische Firma war das, ne?
Ja, das waren alles Briten. Decca genau. Records ist da ja auch ein Offspring. Genau. Das hat tatsächlich was damit zu tun. Firma, ja.
Genau. Ich wollte nur einen dummen Spruch machen.
Nee, wäre kann noch nicht mal ein dummer Spruch gewesen. Und das Verfahren, was sich dann so ziemlich bis zum Schluss durchgesetzt hat, war halt LORAN-C. Ist immer noch in Betrieb, war ursprünglich von den Army-Militärs betrieben und ist mittlerweile so unter internationaler Kontrolle und wird immer noch betrieben so als so eine Art Backup-Verfahren. Um halt im Falle des Ausfalls von GPS oder falls der GPS-Empfänger auf dem Schiff nicht geht oder was auch immer, man halt noch ein zuverlässiges bodengestütztes Navigationsverfahren hat.
Was heißt denn Hyperbelverfahren? Weißt du es? Also so, ich hab's
gerade erklärt.
Aber es hat ja im Prinzip was mit der Messung der Laufzeiten zu tun.
Genau,
das
ist ein Laufzeitmessungsverfahren,
ne? Genau.
Auf der Basis des Doppler-Effekts zwischen den Signalen.
Doppler-Effekt ist dieses Krankenwagen kommt von rechts, lüla, lüla, und dann fährt er weg und dann ist der Ton niedriger. Das heißt, je nachdem, ob sich das Ziel von einem wegbewegt oder hinbewegt, ist die Frequenz anders und danach kann man das halt eben messen. Und dieses Verfahren ist dann ja im Prinzip auch die Basis für die heutigen Satellitensysteme.
Also die ursprünglichen Systeme, die als erste mit so Signalüberlagerungen gearbeitet haben, waren interessanterweise von der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg entwickelt worden, um halt England präziser bombardieren zu können.
Wer hat's erfunden? Die Deutschen.
Ja, natürlich.
Also, naja, immer. Wahrscheinlich gab es noch andere Vorläuferverfahren, aber die was die halt getan haben, die haben halt an der Kanalküste im besetzten Frankreich und in Norwegen, im besetzten Norwegen, Sender aufgestellt, die halt ein relativ schmales Signal gesendet haben. Und zwar
was,
so.
Was heißt ein schmales Signal?
Also ein relativ stark gebündeltes Signal.
Okay.
Das halt, und der hat in dem Flugzeug, also jetzt vereinfacht gesprochen, zwei Empfänger dran: einen für den Sender in Frankreich, einen für den Sender in Norwegen. Und die haben halt zeitlich versetzt Düts gesendet, so. Also Düt, und zwar immer so versetzt, dass es, wenn die genau übereinander waren, also wenn er sozusagen beide mit derselben Signalstärke gehört hat, dann war er halt über dem Ziel. Das heißt, dann hat er sozusagen Düt gehört. Und dann wussten sie, dass sie über dem Ziel sind. Und damit konnten sie halt relativ präzise, also ich habe keine Daten über die Genauigkeit gelesen, aber es war wohl doch einigermaßen präzise für damalige Verhältnisse, und haben damit halt auch in der Nacht halt relativ präzise bombardieren können, auch über komplett verdunkeltem Land.
Naja. Also man hat nicht 10 Kilometer daneben gehauen, sondern...
Nur ein Kilometer oder so.
So ein Kilometer.
Ja.
Okay.
Ja, das ist doch schon mal was.
Ja. Also es ist halt... Ja. Also der... der Drang halt irgendwie präzise zu wissen, wo man ist, ist halt natürlich spezifisch im Militär halt irgendwie sehr stark so. Also mit der Entwicklung der Raketentechnik gab es halt dann natürlich den Bedarf, relativ genau zu wissen, wo diese Rakete jetzt hinfliegt. Und man hat halt alle möglichen Dinge entwickelt dafür. Ganz am Anfang waren halt so Trägheitsnavigationssysteme, das heißt, hat man halt einen Kreiselkompass drin gehabt und eine Kurvenscheibe, mit der das Flugprofil bestimmt wurde. Das ist tatsächlich so ein Stück Metall, was sich so dreht und sich langsam weiter dreht, und über so Fühler an diesem Metall wurden dann halt hinten die Lenkflossen an der Rakete geändert. Das heißt, es war sozusagen rein zeitgesteuertes Verfahren. Man hat halt angenommen, die Rakete fliegt halt mit konstantem Schub, muss also bei konstantem Schub ungefähr nach Zeit N an dieser und jener Stelle sein, also ändern wir jetzt hier mal die sozusagen den Vortrieb. Das war halt, wie die deutsche V2 halt gesteuert wurde. Und ein Kreiselkompass hat das Ding halt in der richtigen Richtung gehalten. So. Und als es dann an Interkontinentalraketen ging, wurde es dann natürlich ein bisschen knifflig. Also,
im Prinzip war diese Raketensteuerung so eine reine ballistische Geschichte. Man hat einfach gesagt, wo müssen wir langschießen und wie
muss der Kurve sein? Also die konnten das Flugprofil schon ändern. Also die konnten halt tatsächlich die Steuerflossen von dem Ding wirklich schon steuern, zeitabhängig. Das heißt also, die wussten halt, bei dem Schub ist das Ding dann so weit, also jetzt mal runter. Also das war halt...
Okay,
also
sie haben im Prinzip so eine klare Flugkurve.
Sie haben keine ballistische
Kurve. Oder war es richtig so hoch und dann fliegt sie irgendwie eine Weile und dann wieder runter.
Genau, okay. Also das war halt schon recht... sie konnten halt auch unterschiedliche Flughöhen damit einstellen. So. Und
so auch mal so unter einer Brücke durch und ja, so.
Nee, genau. Das kam dann später.
Marschflug 2.
Genau. Marschflug 2. Ja, also die Militärtechnik war da halt der wesentliche Treiber halt für diese ganzen Navigationsgeschichten. Als halt die Interkontinentalraketen kamen, die halt tausende von Kilometern fliegen konnten, mussten sie die halt auch irgendwie einigermaßen genau ins Ziel kriegen. Und das war halt schwierig.
Und was dann passiert ist, erfahren wir nach den Nachrichten. Und vor den Nachrichten, da erklärt Axel uns noch, wie ein Sextant funktioniert. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann, Axel.
Oh. Hey, hallo.
Hallo.
Ja, übrigens noch ganz kurz zu euren letzten Sachen. Interkontinentale Raketen fliegen immer noch ballistische Kurven. Nur die Wiedereintrittskörper sind dann gesteuert.
Ja.
Aber gut, Sextant, folgende Idee. Sextant,
Entschuldigung, kurze Nachfrage. Wie gesteuert die Wiedereintrittskörper?
Wiedereintrittskörper, also die eigentlichen Sprengköpfe sind erst gesteuert.
Ah, das heißt, die Rakete...
Die Rakete selber fliegt eine ballistische Kurve, die wird vorgegeben. Das heißt, es wird eine gewisse Flughöhe vorgegeben und eine Abschussrichtung. Damit ist klar, in welche Richtung sie fliegt und wo sie primär ihr Ziel erreichen soll. Und die Wiedereintrittskörper, nachdem der angetriebene Flug der Rakete beendet ist, sprengt sich ja sozusagen die Spitze auf und man hat dynamisch steuerbare Wiedereintrittskörper.
Verstehe.
Und die werden im Nachhinein dann erst auf das Ziel gesteuert. Das heißt, die Rakete explodiert, explodiert ist übertrieben, zerteilt sich in, schlacht mich tot, ein paar hundert Kilometer Höhe, 100, 200 Kilometer Höhe. Und die Wiedereintrittskörper sind dann erst in der Lage, ihr Ziel anzugreifen.
Wie stelle ich mir einen solchen Wiedereintrittskörper vor? Wie eine kleine Rakete oder eine Bombe?
Wie eine lasergelenkte Bombe, muss man sich das vorstellen.
Das ist halt so ein kegelförmiges... Das ist
im Prinzip ein kegelförmiges Projektil, also im Prinzip ein Projektil, ja, vorne spitz, eiförmig, wie Herr Schukowski mal sagte, ein Ei mit einer Spitze dran.
Mhm.
Und da sind, wie auch bei der V2, Steuerflächen hinten dran. Und die Steuerflächen heutzutage natürlich eher anders gesteuert, also nicht mehr ballistisch und nicht mehr trägheitsgesteuert, obwohl Trägheitssteuerung immer noch mit drin ist, zielen dann sozusagen das die vorprogrammierte Koordinate an. Die Rakete selber, die also den Großteil des Weges zurücklegt, ist immer noch ballistisch.
Mhm.
Bloß, dass die Zielgenauigkeit bei der Ballistik heutzutage auch schon ein bisschen besser ist.
Okay, aber eigentlich hast du ja wegen des Sextanten angerufen, oder? Ja,
eigentlich wegen des Sextanten.
Okay, dann hast du jetzt noch 2 Minuten.
Okay. Die Idee des Sextanten ist folgendes. Ich bringe zwei Punkte mittels Spiegel in Übereinstimmung. Ich ziele mit einem Auge geradeaus gegen den Horizont und habe einen drehbaren Spiegel. Und mit diesem drehbaren Spiegel versuche ich, einen Stern bekannter Höhe oder auch die Sonne bekannter Höhe so lange zu verschieben, bis sie genau auf der Horizontlinie liegt. Mittels dieses, damit habe ich genau die Höhe der Sonne, beispielsweise zur Mittagszeit, und weiß damit, in welcher geografischen Breite ich mich befinde.
Sag mal, hast du einen Vogel?
Der hat einen Papagei.
Der hat einen Papagei.
Ja, kein Papagei, ist trotzdem ein ziemlich quietschendes Tier, das kann ich leider nicht abstellen. Er kann halt
zwei Punkte.
Software-Version 1.2 einspielen.
Okay, Entschuldigung. Ja,
das heißt, ich habe einen, wie gesagt, und wenn ich den Spiegel so lange gedreht habe, bis die Sonne auf der Horizontlinie aufsitzt, habe ich genau den Winkel, den die Sonne gegenüber dem Erdboden hat. Mhm. Und damit habe ich die Höhe, die scheinbare Höhe der Sonne gemessen, was übrigens auch mit Sternen geht. Ich kann auch damit die scheinbare Höhe eines Sterns messen. Mhm. Und da ich weiß aus Tabellen, wo mein Stern zu welchem Zeitpunkt ist, kann ich damit meine Position bestimmen. Zwingende Voraussetzung weiterhin dazu ist natürlich eine hochgenau gehende Uhr. Daher ja, der Kollege, der den Preis der Englischen Akademie gewonnen hat mit seiner hochgenauen Uhr. Oh, wie hieß er denn?
Eigentlich war der Schmied oder sowas, ne?
Zimmermann.
Zimmermann,
ja. Die Erdbeeruhr nämlich aus Holz gebaut. Ja. Weil Holz hatte keine Wärmeausdehnung, hatte keinen Wärmeausdehnungskoeffizienten und damit war das Problem der Ausdehnung, Verlängerung des Pendels, eine erste Uhr war ja noch eine Pendeluhr, Verlängerung des Pendels und damit Veränderung der Schwingungsfrequenz ausgehoben.
Zeit ist auch so ein Thema.
Zeit ist ein irres Thema.
Das ist aber nochmal eine eigene Sendung.
Das ist aber, glaube ich, wirklich wert für eine eigene Sendung. Ja, und wie gesagt, der Sextant ist also primär ein Winkelmessgerät, was die Höhe eines Sterns über der Ebene messen kann. Also die Höhe eines bekannten leuchtenden Punktes über der Ebene messen kann. Und mit Hilfe dieser genauen Winkelmessung kann ich ja die Position bestimmen. Wenn ich also weiß, 12 Uhr muss die Sonne eigentlich am Zenit stehen. Wenn sie aber nicht am Zenit steht, sondern an einer anderen Stelle, kann ich damit die Höhe der Sonne messen und kann damit messen, wo ich bin.
Super, bist du denn ein Seebär?
Nee, überhaupt nicht.
Und wo
ganz und gar nicht, aber aus der Messtechnik.
Ah, okay.
Ja. Vielen Dank, okay. Axel.
Ja, super Erklärung, vielen Dank.
Ja, übrigens, Hyperbelverfahren hatten wir vorhin, wissen wir, weil die signalgleiche Zone Hyperbeln waren beim Loran-Verfahren.
Was? Weil die signalgleiche Zone...
Die gleicher Weisung waren Hyperbeln und die Schnittpunkte zweier Hyperbeln ließen sich dann als Position bestimmen. Oder die Schnittpunkte dreier Hyperbeln beim Loran-Verfahren.
Super, hätten wir das ja auch noch im Kasten. Danke.
Ja, okay.
Gute Nacht, tschüss.
Ciao.
Hallo Leute.
Hallo Leute. Hallo Leute. Hier ist Nina Hagen.
Ja gut, talerseits. Hier ist Markus Kafka.
Was ist los? Das ist Mel Beats.
Hey, hier ist Boss von Boss aus.
Der kleine Mann hier ist der Sarah Kuttner.
Okay, mein Name ist Bushido. Das ist die Fritz Music Tours. Zieht's euch rein.
Fritz Music Tours Berlin. Von Rammstein bis Seed. Von Depeche Mode bis Agro Berlin. Von Iggy Pop bis Techno. Auf den Spuren der Popmusikgeschichte Berlins mit dem Bus durch die Stadt. Fritz Music Tours Berlin. Immer samstags. Immer samstags. Mehr Infos.
Fritz.de.
Und natürlich im Radio.
Fritz vom RBB.
11:30.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit Mario Barsch.
Die Bundeswehr wird mehr als die bisher genannten 1200 Soldaten in den Nahen Osten schicken, das sagte Verteidigungsminister Jung in einem Interview. Dabei betonte er erneut, dass die deutschen Marinesoldaten bei ihrer Mission gegen den Waffenschmuggel auch in Kampfhandlungen verstrickt werden könnten. Zur Dauer des Einsatzes wollte Jung sich nicht festlegen. Die Nutzung von Netzen der Anbieter von Strom, Gas und Mobilfunk soll billiger werden. Die Bundesnetzagentur verpflichtete mehrere Unternehmen, ihre Preise zu senken. So soll unter anderem der Energieversorger E.ON bis zu 16% niedrigere Durchleitungsgebühren verlangen dürfen als beantragt. Außerdem soll E.ON in einigen Regionen die Preise für die Durchleitung von Gas bis zu 11% senken. Die deutschen Stadtwerke erwarten zum Jahreswechsel dennoch einen Anstieg der Strompreise. Das Hamburger Unternehmen Conergy will in der leerstehenden Chipfabrikhalle in Frankfurt-Oder Solartechnik produzieren. Mittelfristig könnten bis zu 1000 Arbeitsplätze entstehen, berichteten mehrere Zeitungen unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher. Förderungsanträge für das Vorhaben seien bereits gestellt. Mehrere Billigfluganbieter haben die Planungen für den Großflughafen Berlin-Brandenburg international kritisiert. 9 Billigfluglinien drohten heute gemeinsam mit ihrem Rückzug aus Berlin. In einem Appell heißt es, die Planung für den Flughafen seien nur auf die traditionellen und teuren Fluggesellschaften wie Lufthansa ausgerichtet. Andere internationale Flughäfen würden den Billigfliegern eigene abgetrennte Terminals zur Verfügung stellen. Dies sei in Berlin nicht der Fall.
Wetter.
Mit dem Wetter, ja, heute Nacht soll es regnen. Und die Temperaturen sinken auf 13 bis 10 Grad. Am Tag wird es wolkig, aber auch mal heiter, bei Höchstwerten um 21 Grad.
Verkehr.
A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Ortrand und Ruhland gibt es immer noch Behinderungen wegen Bergungsarbeiten nach einem Unfall. Ansonsten überall eine gute Fahrt.
Vielen Dank, Mario. 4 Minuten nach 11:30.
Und wenn im Radio 103,1... Dann Fritz in der Prignitz. Blue Moon.
Chaos Radio 116 mit Ortungssystem.
Was ist her? Aus dem Internet. Ich kann es dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Wie schon im Chat korrekt bemerkt wurde, ist das eigentlich sogar ein, ich glaube, so ein Flash-Movie, wo ich das irgendwie rausgezogen habe. Da hat halt irgendjemand 1000 Windows, Audiorekorder, was weiß ich, System-Sounds gleichzeitig gespielt. Das ist auch visuell ganz interessant. Habe ich aber jetzt, glaube ich, nicht mehr so rumfliegen.
Ich habe einen Jingle rausgesucht, passend.
Sicherlich. Es folgt nun ein Witz für Freunde der nicht-euklidischen Geometrie.
Ups, mein Ball ist umgekippt.
Und im Radio?
Fritz!
Ich weiß
sehr
auch nicht,
passend. Wie das
heißt. Ja, nee, war passend, ne?
Sehr gut. Also zurück zu nicht euklidischen Geometrie. Genau.
War das nicht vielleicht mit Hyperbeln und so?
Genau. Also kommen wir mal kurz zurück zum, wie ging es denn mit dem GPS los? Also, das Militär hatte natürlich nicht nur Interkontinentalraketen, wo halt die ballistische Steuerung so halbwegs funktionierte, sondern es gab dann halt auch die ersten Marschflugkörper. Marschflugkörper sind halt so kleine, also relativ kleine, sprengstofftransportierende Flugkörper, die...
kleine, süße Sprengstoff...
Marschflugkörperchen.
Genau, die halt einigermaßen tief fliegen und dadurch halt irgendwie auch unterm Radar fliegen. Das heißt also, die so tief fliegen, dass man... dass man halt die auf dem Radar nicht sieht. Nun, die ersten Navigationssysteme für diese Dinger waren halt auch so mit so Kreiselkompassen und diesem sogenannten Dead Reckoning Verfahren.
Was?
Dead Reckoning? Genau, so heißt der Trickers-Navigation auf Englisch.
Der, drückt sich aber mal wieder sehr kompliziert aus, finde ich.
Na gut. Lass mich mal kurz zum Punkt kommen.
Gerne.
So, diese Marschflugkörper haben halt über verschiedene Navigationsverfahren versucht, halt zum Ziel zu finden. Eines davon war unter anderem Bildmatching. Also die hatten eine Kamera drin und haben halt Bilder gemacht und haben halt versucht, das mit anderen vorgespeicherten Bildern abzugleichen. Also wenn sie halt durch so ein Tal gepfiffen sind, haben sie halt versucht, durch dieses Tal halt optisch durchzufinden. So. Lustigerweise mit so, ich glaube, 68.000er Prozessoren hatten sie damals drin. Es funktionierte halt nicht immer besonders gut, vor allen Dingen nicht im Winter, weil dann änderte sich halt einfach mal, war die Optik anders. Und dann haben sie halt mit Radar versucht, Radar ist blöd, weil Radar sieht der Gegner und sozusagen das Prinzip von so einem Marschflugkörper ist ja, dass er möglichst unsichtbar ist.
Radar.
Und der Durchbruch, also die durchbrechende Idee war dann halt ein satellitenbasiertes Navigationssystem zu bauen. Da gab es halt längere Experimente.
Wo befinden wir uns denn jetzt eigentlich? In den 70er Jahren?
Wir befinden uns jetzt so Mitte der 70er Jahre. So die Idee halt ein satellitenbasiertes Navigationssystem zu bauen gab es halt schon sehr lange, aber 1978 fing halt die Entwicklung halt richtig an. Also ich glaube schon 2 Jahre vorher, aber 1978 wurden halt so die ersten Testsatelliten gebaut und so nach und nach gab es dann mehrere Fortschritte bei den Verfahren. Am Anfang war das halt noch sehr ähnlich den alten Funknavigationsverfahren. GPS selber hat damit nur noch relativ wenig zu tun. Bezog sich da halt eine ganze Weile hin und so erst eigentlich ab Anfang der 90er war so ein experimenteller Testbetrieb richtig möglich und 1995 war das System dann komplett. GPS steht halt für Global Positioning System und wurde halt, wie gesagt, vom amerikanischen Militär entwickelt, primär um halt ihre Marschflugkörper ans Ziel zu bringen. Das war halt der eigentliche Sinn des ganzen Unterfangens.
Wie war ja bei der Teflonpfanne nicht anders.
Genau. Die Teflonpfanne sollte auch die Marschflugkörper ans Ziel bringen.
Klettverschluss.
Klettverschluss?
Alles Militär.
Alles Militär. Also,
okay. Das ist eigentlich sowieso fast alles Militär.
Also, na, das stimmt ja gar nicht.
Genau, doch.
Nun, das Schöne am GPS war halt, dass zu der Zeit, als es dann halt wirklich mal freigeschaltet wurde und halt in den Regelbetrieb ging, war halt der Kalte Krieg vorbei. Und das ist halt so ein bisschen blöd halt, wenn man dann halt solche immensen Ausgaben wie für so ein weltumspannendes Satellitensystem mit 24 Satelliten, die halt benötigt werden, nicht so richtig rechtfertigen kann. Und dann kam sie halt auf die Idee, mit könnte man auch zivil verwenden.
Meinst du, dass sie da wirklich erst Anfang der 90er Jahre drauf
gekommen sind? Ja, also die tatsächlich der wirkliche Einbau eines zivilen Systems wurde eigentlich wirklich erst nach dem Ende des Kalten Krieges wirklich forciert. So. Also es war halt vorher schon immer mal wieder so diskutiert, aber es war halt offensichtlich nicht dieselbe Priorität wie dann danach. Und Militär ist halt Militär. Die haben zivile Verfahren halt erstmal dramatisch verschlechtert. Also es ist halt, die GPS besteht halt aus 2 verschiedenen Navigationssystemen. Einmal das militärische und einmal das zivile. Und am Anfang war halt der Zivile so künstlich verschlechtert mit einem Verfahren, was sich Selective Availability nannte, dass man es so, naja, so grob auf 80 bis 100 Meter genau benutzen konnte. Und das reicht halt nicht aus für gute Autonavigation. So 80 bis 100 Meter reicht halt aus, um ein Schiff zu steuern, so grob, aber für Straßennavigation ist das halt nicht ausreichend. Mhm. Und war dann halt ein paar Jahre so, dass das halt keine genauere Positionierung gab. Also GPS haben halt irgendwelche Freaks verwendet, die halt irgendwie durch die Berge geschlichen sind. Und also kann mich noch erinnern, das erste GPS-Gerät hatte, glaube ich, Pavel mal gekauft, irgendwie in Japan. Ist das
ein Rucksack?
Nee, das war halt so, naja, so groß wie so eine kleine Teflon-Bratpfanne.
Siehst du?
Und hatte halt so einen Kasten drunter und sah halt so dick und groß und schwer und hatte irgendwie eine Batterielaufzeit von, glaube ich, 4 Stunden auf 6 so großen, dicken Batterien. Also das war halt nicht besonders beeindruckend. Aber konnte nach einer Weile dann doch tatsächlich eine Position anzeigen.
Aber eine Weile heißt, Viertelstunde muss er schon genau. seine Nase in die Luft halten. Ja.
Also das war halt so der damalige Stand der Dinge halt so.
Okay, lass uns doch mal kurz auf die Technik zu sprechen kommen. Also Satellitensystem heißt, man schickt eine größere Teilmenge von Satelliten in ein oder mehrere Orbits. Wie viele Satelliten sind nötig bei GPS? 24, richtig?
Also 24 Satelliten sind nötig, um die Erde komplett abzudecken.
Aber dann hat man noch ein paar mehr in genau. der Luft, falls mal einer runterfällt.
Man hat halt immer noch sogenannte Spares, also Ersatzsatelliten, weil die Dinger gehen halt auch mal kaputt. So. Also die durchschnittliche Lebenszeit ist jetzt, glaube ich, so 7,5 Jahre projektiert. Meistens halten sie dann doch länger.
Woran gehen die eigentlich kaputt?
Na, woran Satelliten halt so kaputt gehen? Mikrometeoriten, Solarzelle verschlissen, weiß nicht, was sonst noch an Elektronik da dran ist, die halt kaputt gehen kann. Sendeleistung des Senders nimmt ab. Also da gibt es halt eine Vielzahl von.
Ist ja auch nicht schön da draußen, nee. So mit der Strahlung und so. Nee, also genau. Und letztes Mal, als ich da war, ich sagte ja
und
nie
Meteoriten
wieder.
Und so, ja. Genau. Alles voll
Meteoriten. Aber sie haben halt noch mehr draußen. Also ich habe es auch mal vorhin hier, was war das? Ich glaube 31 fliegen jetzt tatsächlich um die Erde. Das heißt, sie haben immer noch ein bisschen Luft und man sieht halt auch mehr, als man braucht, aber kann auch nicht schaden. Hauptsache, das System ist halbwegs ausfallsicher. Aber man muss jetzt wie viel? 4 muss man mindestens sehen, damit man eine korrekte Höhe und Position
genau, bekommt. Also um halt irgendwie eine korrekte XYZ-Position zu erhalten. So. Und die,
warum ist das nicht wirklich genau?
Das ist prinzipbedingt. Also wie halt GPS funktioniert, ist eigentlich ziemlich faszinierend. Jeder dieser GPS-Satelliten hat eine Atomuhr an Bord und sendet das genaue Zeitsignal dieser Atomuhr. Und die Positionsbestimmung passiert auf der Basis einer Laufzeitdifferenz dieses Signals. Also der eine Satellit ist halt näher dran, der andere ist weiter weg. Und daraus kann man dann halt eine Gleichung aufstellen, wenn man weiß, mit welchem Zeitunterschied das Signal von diesen Satelliten eintrifft.
Und das heißt, ich müsste doch eigentlich auf einen Zentimeter genau, weil...
Zumindest theoretisch. Aber es ist halt so, dass es gibt halt mehrere Hinderungsfaktoren. Der erste Faktor ist, dass das Signal halt mit relativ geringer Sendeleistung gesendet wird. Das heißt also, man und hat eine Netto-Datenrate von 50 Bit pro Sekunde. Also ist halt extrem langsam so. Das heißt also, man kriegt halt nicht so richtig doll viele Bits pro Sekunde darunter. Zum anderen ist es so, dass es halt atmosphärische Störungen gibt, die halt die Genauigkeit dieses Signals einschränken. Man muss sich das Signal auch nicht vorstellen wie so ein Morse-Code, sondern es ist halt so ein Rauschen. Und es sind so ein Spreadspektrum-Verfahren, wo halt auf vielen Frequenzen gleichzeitig oder nacheinander gesendet wird, und zwar alle Satelliten gleichzeitig. Und man rechnet sich dann halt mit einem sogenannten P-Code, nämlich so einer Tabelle, in der drin steht, wann welches Bit auf welchem, also auf welcher Frequenz was bedeutet, rechnet man sich dann tatsächlich erst das Signal daraus, um halt auch Störungen zu umgehen.
Also Spread-Spektrum heißt, dass die nicht auf einer Frequenz senden, sondern dass sie auf mehreren Frequenzen genau. ihre Informationen parallel senden, damit es und nicht so anfällig ist gegen irgendetwas, was jetzt eine spezifische Frequenz
und auch
rausfiltert.
Also auch wechselnd. Also das ist so, dass es halt nicht... Also die springen halt durch dieses Spektrum durch. Das heißt, also die senden halt ein Bit am linken Ende, dann ein Bit am rechten Ende, wieder eins in der Mitte und so weiter und so fort. Also die hopsen da halt durch.
Mhm. Und, aber das schon nach einem definierten Verfahren.
Genau, nach einem definierten Verfahren. Und es gibt halt so einen Code, der halt bestimmt, welches Bit, welches Rauschen auf welcher Frequenz welches Bit bestimmt. Mhm. Und die senden halt 20 mal so viele Bits, wie am Ende ankommen. Also es gibt halt...
Sehr redundant.
Sehr redundant, genau, um halt die Störungen zu umgehen. Und das ist halt atmosphärischen Störungen unterworfen, das heißt, es kommt später an oder es verrauscht oder alle möglichen Dinge. So, dann hast du halt das Problem, dass die Rechenleistung auf diesem Prozessor ist halt begrenzt, und je genauer du rechnest, desto höher ist halt deine Anforderung an die Rechenleistung, weil du dann halt alle möglichen Dinge dir noch angucken musst. Also du kannst dir noch die Phasenlage des Signals angucken, um es genauer zu kriegen und so. Da gibt es zum Beispiel halt so GPS-Empfänger für so Landvermesser. Die stellen so ein Ding dahin und lassen es da eine Stunde stehen, wenn sie halt eine genaue Position brauchen. Und das besteht dann aus 4 GPS-Empfängern, einem Meter Abstand, die halt alle messen und über eine gewisse Zeit und dann halt die ganzen Fehler rausmitteln über die Zeit. So, also da kann man halt allerhand Tricks noch machen. So. Was aber so für so eine Autonavigation unerheblich ist, da braucht man das halt nicht. Von diesem Code gibt es halt 2. Es gibt halt den zivilen und den militärischen. Und der militärische ist halt verschlüsselt, weil er halt genauer ist. Also das ist Zeitsignal genauer drin, als es im zivilen Code drin ist. Das heißt also, mit dem militärischen Code...
Das heißt, die Zeit ist nur höher aufgelöst.
Genau. Korrekt, und dadurch kannst du halt eine genauere, eine genauere Position ermitteln.
Hast du eine Ahnung, wie genau das eigentlich ist?
Also die militärischen Empfänger wären so zwischen 1 und 3 Metern wohl angegeben.
Ich meine die Zeitauflösung. Also was ist bei einem normalen Signal die Zeitauflösung? Keine Ahnung. Okay. Ja,
also irgendwelche Pikosekunden.
Okay, oder aber so. Daraus ergibt sich zwangsläufig die Genauigkeit, mit der man die Position bestimmen
kann. Genau, deswegen sind es halt auch Atomuhren, damit da halt kein Drift drin ist. So. Mhm. Und die zweite Parameter, die man halt auch relativ genau braucht, ist halt die Umlaufbahn des Satelliten, damit du halt weißt, wo, also wie weit der weg sich dann befindet. Das ist sozusagen die andere Richtung deiner Berechnung. So. Das heißt also, innerhalb des GPS-Signals gibt es halt noch eine Übertragung nicht nur des Zeitsignals, sondern auch der Umlaufbahn der Satelliten, in denen halt übertragen wird, welcher Satellit sich gerade wo, auf welchem Orbit befindet, ob dieser Orbit sich verändert hat oder dergleichen Dinge mehr. Und dieses militärische Signal ist halt genauer und ist halt noch redundanter, sodass es halt auch noch weniger fehleranfällig ist. Also es wird auch mit einer höheren Datenrate gesendet und ist halt nicht bekannt. Also es ist halt, also die ist halt nicht öffentlich. Und dadurch, dass man nicht weiß, wann welches Bit wo gesendet wird, ist es de facto verschlüsselt. Dieser Schlüssel ist halt sehr lang, da wiederholt sich halt pro Satellit alle Woche. So, also einmal pro Woche ist sozusagen der Schlüssel einmal rum. Das heißt also, man sitzt da schon eine ganze Weile, wenn man das dekodieren möchte. Ja, naja, und das haben sie dann halt in die Marschflugkörper eingebaut. Und
das heißt also, militärisch kommen die dann auf 2-3 Meter Genauigkeit.
So ungefähr, genau, ja. Das ist halt so die. So, und der.
Haben Sie da, meinst du, dass Sie da jetzt auch schon ganz andere Algorithmen da einsetzen oder ist es im Prinzip genau die gleiche?
Na, momentan ist es noch dieselbe Geschichte. Sie machen jetzt Upgrades da rein, dass Sie halt mit stärkerer Sendeleistung senden in den neuen Satelliten, um halt störungsunabhängiger, also weniger störungsanfällig zu sein. Und Sie rechnen da halt alle möglichen Dinge, um halt gegen Störungen sich zu sichern. Also gab es ja im Irakkrieg diese Geschichten, dass die Irakis offenbar GPS-Störsender verwendet haben, um halt die amerikanischen Marschflugkörper abzulenken. Und dagegen halt immun zu werden, ist halt Ziel von vielen Entwicklungen so.
Was hältst du für wahrscheinlich, ja, dass das stattgefunden hat?
Ja, also da gibt's auch in der öffentlichen Literatur ziemlich viel Diskussion über diese ganzen Jamming-Geschichten, also Störung von GPS und diese ganzen Dinge. Was aber für den zivilen Bereich halt interessant ist, ist halt die Abschaltung von diesem Selective Availability, also diese Einführung von künstlichen Fehlern, die halt vom Militär gefordert wurde. Die hat Clinton tatsächlich noch so als eine seiner wenigen positiven Amtshandlungen durchgesetzt gegen relativ starken Widerstand des Militärs. Und zwar, soweit ich mich erinnere, im Mai 2000. Und ich kann mich erinnern, dass ich gerade irgendwie einen Tag später auf einer Radtour war und mein GPS auspackte. Und tatsächlich war ich dann auf der Straße auf dem GPS und nicht irgendwo 150 Meter weiter im Gebüsch. Also sozusagen auf dem Display hat man ja mal gesehen, wo man eigentlich ist.
Wann warst du noch, wann das war?
War Mai 2000.
Mai 2000.
Mhm. Und danach ging es dann halt richtig los. Und danach war dann halt, fing GPS halt so richtig an. So danach gab es halt Autonavigationssysteme, die wirklich das Auto auf der Straße hatten und nicht nur so ungefähr in der Gegend. Und dann fingen diese ganzen, also praktisch die gesamte GPS-Industrie fing halt dann tatsächlich im Jahre 2000 richtig an. So.
Multimedia. So klingt die neue Windows Vista Fehlermeldung. Da muss man sich nicht groß umgewöhnen.
Und im Radio Fritz.
Starting here.
Na gut, lass uns weitermachen. Ich glaube, die hatten schon mal so ein ähnliches Ding.
Bevor du auf doofe Ideen kommst, kann ich ja hier nochmal deinen Soundboard ausprobieren, was hier gerade...
Drück mal auf...
Den meinst du?
Ja.
It's about love.
Ah, verstehe.
Verstehst du?
Ja, ich verstehe.
Drück mal auf Busy Kleines, sehr schön. Dritte Reihe Mitte.
Oh, Busy Kleines, Busy Kleines.
Sven Feld ist schon einer von den ganz Großen.
Ja, ich denke auch irgendwie. Da sage ich doch nur...
I love you, people, I love you!
Großartig.
Ja. Na gut. Machen wir ein bisschen weiter.
Warte mal, ich lass mal sagen, wie die Sendung ist, damit das so ein bisschen...
Thema
so,
bleibt.
Ich erde das jetzt mal ein bisschen an dieser Stelle. Also, soll ich nochmal das Jingle spielen?
Fritz.
Das ist der letzte Mittwoch im Monat. Am letzten Mittwoch im Monat gibt es das Chaos Radio. Heute Folge 116.
Blue Moon.
Ortungssysteme mit Frank und Tim und Holgi.
Mit Holgi.
Entschuldigung.
So, okay. Frank hat jetzt super mal ein bisschen technischen Einblick gegeben. Was mich jetzt nochmal interessiert, wir haben ja auch eine ganze Menge Fragen bekommen. Die haben auch alle versucht, hier einzuarbeiten auf wikichaosradio.ccc.de, auf der Vorbereitungsseite, die wir immer so bereithalten. Das ist alles sehr hilfreich. Da gibt es immer so ein... es scheint so ein klassisches Missverständnis zu geben bei manchen Leuten. Dass es nämlich bei GPS so ist, dass man da einen Sender mit sich herum trägt. So. Das ist natürlich Quark. Es gibt ausschließlich GPS-Empfänger und diese Empfänger werten schlicht die Signale aus, die diese Sender, die Satelliten die ganze Zeit aussenden. Es ist nicht so, dass da irgendein Dialog ist, dass man da irgendwas hinschickt und wieder was zurückbekommt.
Also so ein GPS-Empfänger ist praktisch wie ein Radioempfänger. So. Also es ist halt tatsächlich technisch gesehen nicht viel anders. Das heißt, das Signal vom Satelliten, der Satellit sendet und der Empfänger empfängt und per se sendet der Empfänger erstmal gar nichts. Man kann wiederum den Empfänger mit einem Sender kombinieren, wenn man die Position woanders hin übertragen möchte. einen sogenannten Tracker zu bauen. Aber da kommen wir später nochmal zu. Aber so ein normaler GPS-Empfänger empfängt erstmal nur, es sendet sozusagen nichts. Also nur um dieses Missverständnis mal aufzuklären.
Genau, aber es gibt jetzt noch einige neue Entwicklungen, um die Ortungsgenauigkeit von GPS zu erhöhen. Das hat so ein bisschen seinen Anfang genommen, vor allem im Flugbereich. Ich kenne ja jetzt nur die Geschichte von diesem Flughafen in der Schweiz, der so eng zwischen den Bergen liegt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher das war. Hast du da irgendwas in Erinnerung? Wie auch immer, auf jeden Fall konnten sie dort eben eine bestimmte Größe an Flugzeugen nicht landen lassen, weil es schlicht zu gefährlich gewesen wäre, diese großen Flugzeuge da durch diese Talschneise fliegen zu lassen, weil sie einfach nicht genug Assistenz bekommen würden vom Computer, weil er eben die Position nicht genau genug bestimmen kann. Und das war quasi auch die Grundlage eines Systems, was man heute unter dem Namen DGPS kennt. Differential GPS basiert darauf, dass man zusätzlich zu den Signalen, die man von dem Satelliten erhält, noch ein stationäres Signal von einem, also ein Signal von einem stationären Punkt, von einem festen Punkt, in dem Fall war es halt der Flughafen selbst, bekommt, der quasi seine Position wie ein Satellit auch noch mit dazu nimmt. Und dadurch, dass man eben dessen Position wirklich auch noch genau kennt, verbessert das die mathematische Qualität bei der Auswertung, das soweit, ganz, dass man die Position...
Das ist nicht ganz korrekt.
Okay, dann korrigiere mich mal.
Der hat keinen Satelliten simuliert, oder?
Nee, es simuliert keinen Satelliten. Was da passiert ist...
Okay, das war falsch formuliert.
Nee, was passiert ist...
Das ist ein Signal, was dazukommt, so wie der...
Nee, es ist, also man kann es sogar präziser beschreiben.
Okay,
dann mal los. Und zwar der DGPS-Empfänger, also der halt am Flughafen zum Beispiel sitzt, enthält halt auch eigene GPS-Empfänger. Also der empfängt halt das GPS-Signal, wie es da in der Gegend ist. Und misst den Fehler für jeden einzelnen Satelliten, der in dieser Gegend zu sehen ist, und überträgt ein Korrektursignal. Das heißt, der sagt, der ist halt sozusagen, der weiß sozusagen, okay, der ist nur einen Kilometer von dem Flugzeug entfernt. Das heißt, der sieht eigentlich dieselben GPS-Satelliten und kann sehen, was jetzt gerade für ein Jitter ist durch die atmosphärischen Störungen und so weiter und so fort. Da kann man davon ausgehen, dass die in einer Region grob dieselben sind. Aber wenn der Satellit eine Klatsche hat zum Beispiel und die Uhr da so ein bisschen falsch geht, dann weicht halt die Position ab. Und der kennt halt seine eigene Position und sendet sozusagen die Differenz zu dem gemessenen Signal. Das heißt also, der misst halt, das GPS zeigt an, ich bin gerade 25 Meter weiter links von seiner Position, die er weiß. Also sendet er einen Offset von 25 Meter weiter links. Und im Flugzeug, der GPS-Empfänger rechnet diesen Fehler, also die sozusagen diese Fehlerkorrektur, diese Differenz auf das gemessene Signal von den GPS-Satelliten drauf. So funktioniert das. Und da gibt's halt noch...
Wie viel genauer wird es dann?
Geht runter bis zum Meter. Also mit DGPS wird man halt wirklich verflucht genau. Das hängt davon ab, wie groß die Entfernung zwischen dem Differential, der Differential-Station und dem GPS-Empfänger ist. Es gibt halt davon auch noch so sozusagen die Industrial-Scale-Version, die halt irgendwie ganze Kontinente abdeckt. Das heißt dann WAAS, das Wide Area Augmentation System. Da gibt's halt auch auf dem Boden halt so eine Messstation, die halt das GPS-Signal überwachen und einen Fehler ausrechnen. Und dieses Signal wird dann aber nicht über einen Funksender nur lokal verbreitet, sondern über einen geostationären Satelliten. Das heißt, also wird halt wie Satellitenfernsehen gesendet. Und der GPS-Empfänger kann dann sagen, okay, ich bin in der Region, welche Differential-Station gibt's hier aus der Ausstrahlung von dem Satelliten? Und diesen Fehler wiederum korrigieren. Und damit kann man halt sozusagen so ein Differential-GPS für ganze Kontinente bauen. Das europäische System heißt EGNOS. Und es ist eigentlich momentan in den USA primär deployed, aber da passiert halt eine ganze Menge in diesen Verbesserungssystemen so. Also da ist halt.
Das heißt, ich brauche aber einen angepassten Empfänger.
Aber den hast du mittlerweile auch schon, zum Beispiel, wenn du von Garmin so ein Autonavigationsdings kaufst für $400, ist da schon so ein WAS-Empfänger drin, ist halt Standard, kostet nichts. Also ist halt so ein DGPS-Empfänger, also die meisten etwas teureren GPS-Empfänger sind auch alle DGPS-Empfänger auf den Standardfrequenzen und WAS-Empfänger auf den Standardfrequenzen.
Okay, aber ich kriege das Differenzsignal nicht direkt von dem Ort, wo es gebildet wird, sondern ich bekomme es indirekt auch über die Satelliten weitergereicht.
Über einen anderen Satelliten, einen WAS-Satelliten. Das ist halt meistens einfach nur ein Träger auf einem Fernsehsatelliten, der halt ein bisschen Bums sendet. Das ist halt also ein recht einfaches, primitives System, weil da müssen auch nicht viele Daten rüber. Und du hast halt einen hochwertigen Spektrum-Empfänger in diesem GPS ohnehin schon drin. Und wenn die Frequenz relativ nah an der GPS-Frequenz liegt, kannst du halt einfach die GPS-Antenne mitbenutzen und halt dieses Signal auch noch mitempfangen.
Das heißt, diese 10-Meter-Genauigkeit von GPS, die wird jetzt allein durch solche mathematischen Verbesserungen. Du hast ja auch gesagt, die Sendeleistung wird hochgesetzt bei GPS. Im Prinzip entwickelt sich ja GPS dann technisch doch signifikant weiter.
Ja.
Die Frage, braucht man dann noch einen Galileo?
Tja, Galileo ist halt das europäische GPS-Äquivalent, wird halt seit vielen Jahren diskutiert und dann doch jetzt endlich gebaut wird. Es gibt halt mehrere Gründe, weswegen halt die EU gesagt hat, wir bauen jetzt Galileo. Einer ist sicherlich Unabhängigkeit von den USA. Also GPS wird von den Amerikanern betrieben, also de facto vom amerikanischen Militär. Und ohne jegliche Garantie, das heißt also, die Amerikaner sagen halt, wir schalten es halt ab, wenn irgendwie wird abschalten, was halt zu massiven Problemen führen würde. Also wenn wir jetzt mal nur mal so kurz drüber nachdenken, wo überall GPS mittlerweile drin ist.
Ja, aber gemacht haben sie das doch noch nicht, oder?
Sie haben es wohl nur regional gemacht in irgendwelchen Kriegsfällen, aber man will sich da sicherlich nicht so richtig drauf verlassen, sodass sie halt, dass man halt abhängig vom amerikanischen Militär ist mit irgendwie großen Teilen seiner zum Beispiel Transportwirtschaft, ist halt schon so ein bisschen blöd. Also wenn halt irgendwie GPS mal ausfällt, dann werden viele Schiffe einfach stillgelegt. Also die gehen dann halt vor Anker, da wo sie gerade sind.
Mehr oder minder automatisch wahrscheinlich so.
Ja, weil die werden halt von Leuten gefahren, die können halt keinen Sextant mehr bedienen und LoRaN C haben die auch noch nie gehört. So. Und die bleiben halt einfach stehen, die warten halt, bis GPS wieder angemacht wird. So, weil ist halt zu gefährlich. Du kannst halt irgendwie. Ja. Und also zum Beispiel auf so großen Öltankern, die haben halt mehrere GPS-Empfänger, vorne und hinten, damit sie auch die Position des Schiffs sozusagen messen können. Mhm. Weil irgendwie so 200 Meter Abstand vorne bis hinten, da ist halt schon signifikant. Das heißt, also, sie benutzen tatsächlich auch die GPS-Empfänger für die Feinsteuerung des Schiffs, wenn sie halt in so einen Hafen reinfahren und dergleichen Dinge mehr.
Aua.
Und wenn das halt weg ist, dann haben die halt ein richtiges Problem. So, und das war halt einer der Gründe, Galileo zu entwickeln, zu sagen, wir wollen halt ein zweites System haben, was halt nicht abhängig von den Amerikanern ist, was eine höhere Leistungsklasse aufweist, also wo halt auch der normale zivile Service schon ein bisschen Meter runtergeht, also Metergenauigkeit runtergeht und wo man halt auch einen militärischen Service hat für das europäische Militär, der halt nicht von den Amerikanern angefasst werden kann und vor allen Dingen eine wesentlich höhere Verfügbarkeitsgarantie. Also Galileo sagt halt, wir wollen halt die Genauigkeit und die Verfügbarkeit von GPS bei weitem übertreffen, so dass wir damit Flugzeuge automatisch steuern können. Also einer der Ziele ist halt zu sagen, wir gehen von diesen Luftkorridoren weg, dass Flugzeuge halt so in so Korridoren fliegen, sondern lassen die halt lang fliegen, wo sie wollen und bauen halt so ein großes System, dass die alle ihre Positionen broadcasten und sich dann irgendwie selber zurechtfinden, dass sie nicht zusammenstoßen. Dafür möchten sie halt einfach gerne zwei unabhängige Systeme haben. Es gibt halt noch tausend andere Gründe, die viel mit europäischer Industrieförderung zu tun haben und Tax Money Recycling und all diesen Dingen und der europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie, die mal wieder ein Prestigeprojekt brauchte und geostrategische Gründe, dass die Russen, Chinesen und Inder auch gerne mitmachen wollten und jetzt auch mitmachen. Also,
aber die Russen haben doch ihr eigenes System, oder?
Die haben GLONASS, ja. GLONASS ist halt auch ein russisches Militärsystem, was halt sozusagen mit Äquivalent zu GPS ist. Hat so im Best Case so was wie 60 Meter Genauigkeit, also ist halt nicht so richtig toll. Und hat halt den großen Nachteil, dass die Empfänger halt nicht so richtig klein zu kriegen sind momentan. Das heißt also, die typischen Empfänger sind halt so Einbaugeräte in halt irgendwelche Interkontinentalraketen, Marschflugkörper, Motorjachten oder was auch immer man damit halt so steuern möchte.
Gar nicht diese kleinen süßen
Handheld-Teile und so. Handheld-Geräte. Und das Problem ist halt, dass die Russen verlieren halt die Satelliten. Also das ist halt, momentan haben sie, glaube ich, sowas wie 90% Verfügbarkeit und dann haben sie halt auch noch das Problem, dass die haben sie, glaube ich, nur 12 Satelliten oder 13 Satelliten von irgendwie 20 oder so, die sie eigentlich brauchen. Also ist halt schon so ein bisschen am Rotten-System.
Das heißt, sie steigen jetzt einfach bei Galileo mit ein und sind froh, dass sie zumindest da eine
machen das auch kaputt.
Naja, die Russen werden GLONASS schon noch weiter betreiben, weil halt ihr Militärsystem ist. Also das ist halt das System, was halt ihr Militär braucht. Aber das Ziel ist halt schon, dass sie halt auch ein ziviles System da eine Beteiligung dran haben wollen, halt an Galileo so. Also es gibt halt noch wenn wir schon bei den Kuriositäten sind, gibt es halt auch noch ein chinesisches System, das heißt Baidu. Und das deckt halt irgendwie nur China ab, soweit ich verstanden habe. Was halt, so sozusagen ihre Nachbarschaft ist. Also sie wollen halt sozusagen nur so ein Domestic und nähere Expansionsgegend halt so, da haben sie dann halt ihr eigenes Navigationssystem, ja. Aber auch die Chinesen machen halt bei Galileo mit, weil sie halt billige Galileo-Empfänger bauen wollen, glaube ich. Also meine, so was wir heute so kriegen, die GPS-Empfänger, die kleinen sind ja auch irgendwie alle made in China so. Genau, Holgi hat da gerade so einen kleinen von mir.
Was ist das?
Das ist so ein Bluetooth-GPS-Empfänger, den kannst du mit deinem Mobiltelefon kombinieren. So eine kleine Kiste.
Halt oder auch mit deinem Laptop.
Ist halt Bluetooth. Du hast in der Hand so, ist halt so ein bisschen größer als eine Streichholzschachtel, enthält halt einen Akku und hat halt einen 32-Kanal-Empfänger, also der halt wirklich richtig doll schnell ist.
Wie heißt das Gerät? Also
Das heißt
Ho Chi Minh Flower Power Enterprise, das baut mittlerweile fast jeder
Taiwan-Hersteller. Super Deluxe 3 oder so. Also irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro von eBay.
Aber es funktioniert.
Ja, funktioniert super.
Die basieren alle auf diesem gleichen Chip Surf
3,
SIFR 3. Das ist so die letzte Entwicklung. Das sind halt die, die jetzt einfach alle Satelliten mitrechnen und von daher extrem schnell wieder in der Resynchronisierung sind. Also, das haben wir noch gar nicht angesprochen. So ein typisches Problem bei GPS ist, dadurch, dass die Signale relativ sanft daherkommen, sind natürlich alle Dinge, die so rumstehen, schon mal ein Problem. Also Bäume, Häuser im Besonderen, weil man da eben noch zusätzlich starke Reflexionen hat durch die nackten Wände. Und jeder, der schon mal mit GPS gearbeitet hat, weiß, rein in den Tunnel und das Signal ist halt weg. Und ein großes Problem bei den frühen Empfängern war, dass die sich eben nicht so schnell wieder hineinsynchronisiert haben. Die haben halt erstmal keine Satelliten mehr gesehen und haben erstmal Panik geschrien. Danach haben sie wieder Sicht, wenn man aus dem Tunnel rauskommt, und dann fangen sie wieder von vorne an zu berechnen, wo bin ich denn überhaupt, was sind denn das überhaupt Facilitäten, wo fliegen die hin? Während halt die modernen Chips im Prinzip in der Zwischenzeit einfach alles mitrechnen und in dem Moment, wo sie ein oder ein paar Satelliten halt wiedersehen, sofort wissen, ah, alles klar, das kann jetzt eigentlich nur diese Position sein auf Basis dessen, was halt vorher war. Und das ist mittlerweile eben so Mainstream, dass man das eben für wenig Geld reinbauen kann. Also das Ding enthält so einen Standard Nokia Telefonakku. Das heißt, den kann man auch mit jedem normalen Telefon aufladen. Das haben also noch nicht mal die Kosten eines speziellen Akkus. Dann nimmt man halt einfach Nokia, weil es für die Stromversorgung im Prinzip dasselbe. Das ist ein kleiner Stecker, wo du noch eine Antenne reinstecken kannst. Vorne einen Button zum Einschalten und Ausschalten. Und der Rest geht eben über Bluetooth. Und das kannst du einfach per einfachem Pairing mit deinem Computer einfach verbinden. Mhm. Und dann erscheint das so wie eine serielle Schnittstelle. Und man kann einfach ein Programm da dran werfen. Und das liest dann konsequent einen Datensatz nach dem anderen. Da gibt es dann auch ein standardisiertes Datensatzformat. Das nennt sich NMEA. NMEA steht für Naval irgendwas. Das ist halt so eine Organisation, die sich um die Standardisierung im Marinebereich kümmert, weil das ja im Prinzip die Hauptanwendung war, Schifffahrt zunächst einmal. Die haben im Prinzip die ganzen Standards gesetzt. Das spucken heutzutage alle Geräte aus, also alle sprechen dieses NMEA-Format, und damit kann man das eben auch in alle GPS-fressenden Programme mühelos randocken.
Also der Standard heißt, genau gesagt, es heißt ja NMEA 0183. NMEA steht für National Marine Electronics Association, das heißt eine amerikanische Organisation. Und dieser Standard 183 beschreibt halt genau dieses Datenformat, was halt aus praktisch allen GPSen so rauskommt und was auch eigentlich fast alle Programme, die irgendwie Geopositionen verarbeiten, verstehen mittlerweile so.
Ja, wobei man schon sagen muss, dass das ist halt so nur so ein generisches Rekordformat und jedes Gerät schmeißt dann nochmal eine andere Information raus. Also es gibt da so verschiedene Sentences, die da definiert sind, und es gibt so drei oder vier, die Positionen enthalten, und andere Sentences erzählen dir irgendwas über welche Satelliten gerade sichtbar sind. Also man kann sich da alles Mögliche rausziehen, und man muss eben mehr als einen Rekordtyp da unterstützen, wenn man wirklich umfangreiche Informationen haben will. Aber wenn es einem wirklich jetzt nur darum geht, XY im Zweifelsfall halt auch noch Z auszuwerten, ist das relativ einfach. Ich habe jetzt letzte Woche da mal ein bisschen mit rumgespielt und das einfach mal an meinen Rechner gekoppelt und dann hintenrum die aktuelle Position dann in Google Earth visualisierbar gemacht. Das ist kein besonderer Aufwand, den man da treiben muss. Und so kann man eben sehr schön Realtime-Tracking machen, was sicherlich eine der tollen Anwendungen ist, die man heutzutage gerne ausprobieren möchte.
Eine der.
Da gibt es ja doch eine ganze Menge. Das wäre natürlich mal ein interessanter Ausblick, was man denn eigentlich so mit dem ganzen Kram machen kann. Ich meine, was natürlich jeder kennt, ist Autonavigation. Fast jedes moderne Luxusauto und eigentlich auch schon die Mittelklasse verfügt heutzutage mindestens über eine Option eines Navigationssystems.
Ja, und alle anderen kann man halt so einen kleinen TomTom oder ähnliche Geräte einfach mit irgendwie so einem Saugnapf reinflanschen. Holgi meinte, er will sowas nicht irgendwie.
Ich finde, das sieht irgendwie so doof aus, wenn dann die ganzen komischen Leute mit den komischen billig PDAs, die an die Windschutzscheibe gepfropft sind. Das sieht
ja
voll
hey, das ist der, voll der Trend, sage ich dir.
Ja.
Location
ich erinnere mich auch eigentlich nur darüber, dass ich nicht die Idee hatte, denen das zu verkaufen.
Genau, die waren auch schon lange vor dir da. Also der Marktführer in dem Bereich ist halt TomTom, das ist eine holländische Firma, die halt schon sehr lange so Navigationskram macht und irgendwann dann auf die Idee kam, irgendwie mit diesen PDAs und diesem ganzen Gefrickel, das ist ja nicht, wir bauen da mal eine schöne billige chinesische Hardware drumherum, um dieses Problem.
Ist auch ein interessantes Gerät, weil es auf Linux basiert. Wir haben das hier auch schon ein paar Mal erwähnt in anderen Zusammenhängen, weil sie sich am Anfang ja da ein bisschen bei der Lizenz vertan haben. Also bei der Lizenz haben sie sich nicht vertan, aber in der Einhaltung der Lizenzbedingungen. Das führte dann eben zur Öffnung des Codes. Das heißt, es gibt heute eben auch die Software, die da drauf läuft, als Open Source weitgehend. Natürlich nicht die Daten, aber man kann da auf jeden Fall dran rumhackern.
Oh, ja, also die funktionieren mittlerweile einigermaßen gut. Also es gibt da halt durchaus sagen wir mal, eine recht ausgereifte Benutzerführung mittlerweile. Also man kann auch so der etwas einfacher gestrickte Autofahrer verstehen. Lustig sind immer die Warnungen.
Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass die Dinge aber nicht billiger zu werden scheinen. Also ich habe nicht das Gefühl, als würde ich...
Es gibt halt schon so einen Markt für so China-Billigprodukte, die halt auch dann, naja, wo man dann den Preiswertaspekt halt schon deutlich merkt. Aber die, ich sag mal, momentan zahlen die Leute halt noch die 400 Euro für die Dinger und dann kann man es halt auch kassieren. So.
Na, ich denke, der Preis wird ja nicht nur durch Hard- und Software, sondern vor allem durch die Daten bestimmt. Was kostet das so? Also wo kriegt man überhaupt solche Daten her?
Na, die Daten ist ein sehr schönes Monopol, ein Duopol genau gesagt. Also es gibt halt zwei Firmen, die halt für den europäischen und amerikanischen Markt sich diese Daten Auslieferung teilen. Die eine Firma heißt Navtech, die andere heißt Teleatlas. Teleatlas ist eine holländische Firma, Navtech kommt aus den USA. Daraus folgt wiederum so, dass immer jeweils die Datensätze für Europa bzw. Amerika immer ein bisschen schlechter sind auf der anderen Seite. Was die halt tun, ist, die vermessen halt wirklich die Straßen. Das heißt also, die arbeiten halt auf Basiskarten und dann schicken sie aber auch tatsächlich Fahrzeuge mit GPS-Empfängern durch die Gegend, um halt zum Beispiel neue Straßen aufzunehmen, um halt Einbahnstraßen festzustellen und so weiter und so fort. Also es gibt halt ja durchaus bizarre Probleme, die man da sagt. Also es gibt zum Beispiel Städte in Italien, die haben halt fast nur Einbahnstraßen in der Innenstadt. Und damit sich niemand langweilt, flippen die halt alle halbe Jahre die Einbahnstraßenrichtung. Also die invertieren sozusagen ihr gesamtes Einbahnstraßensystem und mit der Begründung, dass man den Verkehr halt so ein bisschen mehr über die Stadt verteilt und dann cool, sich nicht so die Schwerpunkte bilden. Das ist natürlich in so einem Datensatz ein bisschen tricky abzubilden, also weil normalerweise in so einem Datensatz steht halt drin, irgendwie Straße ist halt irgendwie da und da und lang und hat diesen und jenen Namen und ist halt eine Einbahnstraße, aber dass halt da eine zeitbasierte Invertierung ran muss von dieser Einbahnstraße, ist natürlich nicht für jeden so einfach abzubilden. Jedenfalls, die haben lustige Probleme, diese Datenlieferanten, die sind sozusagen ganz unten in der Nahrungskette, dann kommen halt die Hersteller von den Softwarekomponenten für diese Navigationsgeräte und halt die Hardwarehersteller, die den ganzen Kram dann zusammenbauen. Da wird ganz gut Geld verdient in diesem Markt. Also das halt haben noch nicht alle Autos Navigationssysteme, da kann man halt noch irgendwie weiterverkaufen. So. Ja, also
in Hamburg gibt es übrigens auch so eine Straße, die sich immer umdreht.
Ja?
Ja, direkt an der Alza. Die ist irgendwie morgens in die eine Richtung und nachmittags in die andere Richtung.
Ja, morgens und abends geht die noch, aber alle halbe Jahre ist echt fies.
Ja, das stimmt. Das ist mir unangenehm. Mein Gott, wir haben den Axel verhungern lassen.
Echt?
Oh Gott. Ja. Der ist jetzt nicht der ist jetzt nicht der dünnste.
Der hatte noch einen zweiten Beitrag.
Der hatte noch einen zweiten Beitrag. Axel. Ah,
ja. Ja, hallo.
Entschuldige.
Ja, ist schon fast ein bisschen spät, macht aber nichts.
Ja, nee, ja.
Haben wir schon wieder was falsch gemacht?
Nein, nee, ich habe nicht immer die Telefonanlage
im Blick. Das Primäre, weshalb die Satelliten ihre Lebensdauer begrenzt haben, liegt daran, dass die ja relativ niedrig fliegen. Die sind ja maximal 150, 200 Kilometer hoch. Das heißt, die fliegen noch in einem Bereich, wo die Erdatmosphäre bremsend wirkt. Das heißt, die fallen immer weiter runter. Sie brauchen Lageregelungstriebwerke, um wieder auf ihre ursprüngliche Bahn zurückzukommen. Und irgendwann ist einfach der Treibstoff alle.
Ah, okay.
Man hat mittlerweile mal versucht, die sozusagen einzufangen mit dem Space Shuttle wieder aufzuladen, wieder aufzutanken. Ja, geht wohl, ist aber auch nicht gerade preiswert.
Ja, vor allem, wir sind nicht sicherstellen können, dass sie auch rechtzeitig einen Space Shuttle hochkriegen.
Ja, genau, mittlerweile ist ja auch das Problem.
Ja, die GPS-Satelliten fliegen halt sehr hoch, die fliegen halt bei 20.000 Kilometer, also die haben noch nicht so richtig das Problem, dass sie wirklich von der Atmosphäre in dem Maße abgebremst
werden. Aber fallen tun sie trotzdem.
Ja gut, aber also die
das ist tatsächlich eins der Probleme. Das nächste ist, was spannend ist, die Uhren, die da drin sind, gehen langsamer. Wenn man diese Atomuhr auf der Erde betreiben wollen würde, würde die Zeit langsamer gehen. Weil dank der Einsteinschen Relativitätstheorie sind die außerhalb des Gravitationsfeldes der Erde. Die Techniker haben das anfänglich nicht geglaubt, dass die Physiker ihnen das vorgerechnet haben. Und in den ersten Satelliten waren zwei Zeitgeber drin. Einer wirklich mit der Taktrate, die 9, noch was Gigahertz, die auf der Erde üblich sind. Und einer mit der vorausberechneten Frequenz, was die Physiker für diese Höhe ausgerechnet haben. Und man musste mit Entsetzen feststellen, die vorausberechnete stimmt.
Aha. Was ist denn dein Hintergrund? Bist du auch Physiker?
Ja.
Und hast jetzt ein spezielles Interesse in diesem Gebiet und du hast gesagt Messtechnik, was misst du denn dann?
Ich habe mal bei dem deutschen Maßgeber gearbeitet, bei der PTP. Allerdings nicht bei den Zeitmessleuten, aber ich habe halt bei der PTP mal gearbeitet.
Also der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
Bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die sozusagen für Deutschland festlegt, was ist Meter, Sekunde, Kilogramm und so weiter. Ah ja.
Okay.
Ja, so viel nur noch ganz kurz dazu. Ansonsten, ja, nee. Sehr interessant. Übrigens, dieser NMEA 183 Schiffsand, was GPS dort liefert, ist bloß eine ganz kleine Untermenge dieses kompletten Befehlssatzes. Der kann auch alles Mögliche andere. Der kann noch irgendwie Messsysteme von Echolot und Messsysteme von LoRaN kann der tatsächlich auch noch. Und Log und sowas. Und der GPS-Zeichensatz sind irgendwie bloß 7 oder 8 Befehle, glaube ich, sind das nur. Ich habe das irgendwie mal auseinandersortiert mal mit meinem.
Aber es sind ein paar mehr, glaube ich, so 20. Aber
ja,
stimmt schon.
Ich schlage mich tot, ich weiß es nicht mehr. Also, irgendwie 3 Jahre her oder so, was ich mal gemacht habe. Das ist gar nicht viel, was da rauskommt.
Klar.
Und wie gesagt, aber der Zeichensatz umfasst wesentlich mehr. Das sind also irgendwie so ein 3-Letter-Code, der also sagt, was da an Informationen dann dahinter kommt und daraus folgend klärt sich dann, wie das dahinter aussieht. Ist ASCII-lesbar, ist relativ einfach. Ist eine nette Spielerei.
Genau. Okay, ja, Axel. Okay. Vielen Dank für den Hinweis.
Ja, ciao.
Tschüss. Sag mal, Frank, hier, die mit den Karten. Also, was du ja vorhin gesagt hast, hier mit Teleatlas und, wie war der andere Name? Navtech. Die liefern aber nur Karten, also Straßenkarten, wo gehen die richtige Straße und Wege lang?
Ne, da gibt's halt noch natürlich diese ganze Untermenge dieser sogenannten Points of Interest, also wo sind halt irgendwie Tankstellen, Hotels und diese ganzen Dinge. Da gibt's noch so ganze Submärkte, die sich darum kümmern. Dann natürlich dieser ganze Bereich Verkehrsdaten, also wo ist gerade Stau und wo sind die Baustellen und die ganzen Dinge, die halt auch nach und nach in diese Navigationssysteme einfließen. Also man versucht halt möglichst...
Also so auch so richtige Realtime-Updates.
Genau, also man versucht halt über Mobiltelefonnetze oder über Radiosender halt die Updates in die Geräte zu bekommen, dass sie dann halt nicht in den Stau reinrouten. Das ist so die nächste Entwicklungsschwelle, die jetzt gerade so läuft, halt so dass die Dinge halt auch wirklich einen Stau umfahren können. Bei den auto-eingebauten Systemen gibt es das halt schon eine ganze Weile, die sind aber auch immer noch sehr teuer. Und jetzt ist halt die nächste Welle, halt in diese kleinen Geräte bzw. in die PDA-basierten Systeme reinzubringen. Also man kann ja auch mit so einem PDA navigieren, wenn man halt so einen kleinen GPS daran steckt. Holgi sagte gerade, er hat irgendwie noch einen in der Schublade liegen, der irgendwie rumgammelt. Da kaufst du dir halt eine Software für und kannst du damit so ein Bluetooth-GPS halt zum Navigieren benutzen. Das ist halt ein bisschen Getrödel, weil da irgendwie Kabel und Strom und Akku alle und so, aber man kann es halt im Wesentlichen benutzen so. Man kommt über den Urlaub damit. sowas.
Wir reden die ganze Zeit über Autos, die dann richtig auf der Straße fahren. Aber es gibt doch noch mehr hübsche Sachen, die man mit Navigation machen kann.
Ja, ich meine, es tut sich natürlich jetzt eine ganze Menge in diesem Geomarkt. Wollen wir ja auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Ich glaube, das sichtbarste Projekt der letzten Zeit sind diese ganzen Online-Maps, die halt auch nicht nur Straßenkarten, sondern eben auch Satellitenbilder bringen. Also so Online-Maps gibt es ja schon lange. So Stadtplandienst.de war so einer der allerersten, die überhaupt gestartet sind. Später kann jetzt nur runterrasseln, was jetzt hier in Berlin immer noch mit angeboten hat. Berliner Stadtplan.com gab es dann noch und Berlin Online hat auch noch einen. Also, aber das waren halt alles so diese typischen Straßenkarten. Und jetzt seit kurzem gibt es eben auch diese gemischte Aufbereitung mit Luftbildern und mit Satellitenbildern, was lange Zeit noch so ein exklusiver Markt war. Das heißt, man bekam das nur, wenn man dann wieder mehr Geld bezahlt hat dafür, weil das natürlich auch ein echten Nutzen hat für eine ganze Menge Branchen. Also ich so denke, Veranstalter zum Beispiel, die Open-Air-Veranstaltungen machen oder generell Bauplanung, Raumplanung im weiteren Sinne, Verkehrsplanung, Stadtplanung, da sind natürlich solche Systeme wirklich super. Insbesondere, wenn sie eben schön interaktiv sind und man da eben mehr machen kann, als nur drauf gucken, wenn man sich irgendwie Flächen ausrechnen lassen kann, Distanzen. Google hat dann einen großen Schritt gemacht, indem sie Google Maps angeboten haben. Wie lange ist das jetzt eigentlich her? Auch schon anderthalb, zwei Jahre. Und vor allem natürlich auch deshalb, weil sie mal wieder ein sehr viel besseres User-Interface dazu geknallt haben. Also so ganz einfache Sachen, wie dass man das nehmen kann und von links nach rechts draggen kann. Mhm. Die anderen Sachen waren halt immer noch so total Web 1.0 mäßig.
Na ja, gut, sie hatten halt Glück, dass gerade richtige JavaScript in allen Browsern ankam. So.
Ja gut, ne, sie wissen ja auch schon, wann sie mit sowas kommen können. Und dann haben sie es halt auch sehr schnell und sehr gut angegangen. Jetzt sind die anderen so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Zumindest hat man den Eindruck. Yahoo Maps geht jetzt, glaube ich, immer noch auf Flash. Gucken, wie lange sie dabei noch bleiben. Ich glaube ja nicht, dass das besonders erfolgreich ist. Aber die eigentliche Arbeit war ja hinter den Kulissen. Und das bedeutete nämlich, Google sammelt halt Daten über die Welt und ist natürlich dann jetzt auch, das Hauptinteresse ist natürlich Werbung anzuzeigen. Und dann kam halt gleich noch das andere Flagship-Programm hinterher, Google Earth, was natürlich extrem suchtbildend ist.
Also interessant ist ja, dass Google Earth gab es ja sozusagen schon vor, also weit vorher diese Idee.
Gab es schon vor 10 Jahren.
Ja, also da brauchte man eigentlich noch etwas größere Computer dafür.
Genau, Google Earth ist nämlich eigentlich eine Erfindung aus Berlin, das müssen wir hier fairerweise mal sagen.
Ach was?
Ja.
Sprich?
Gibt es nämlich gibt's eine Firma, die heißt Artplus.com und die hatte ein Projekt, das war damals noch so ein Telekom-Forschungsprojekt. Das hieß Terra Vision und das wurde auch viel auf Messen gezeigt und hat im Prinzip genau dieselbe Idee gehabt wie Google Earth, also eine Realtime Projektion der auf so eine richtige Kugel auf dem Computer, wo man eben interaktiv beliebig an irgendwelche Stellen hineinfliegen kann und während man eben runterfliegt, verfeinert sich eben die Auflösung, solange eben Daten dort noch verfügbar waren. Und dann eben auch diese Idee mit den Layern, die man da oben drauf einblenden kann, dass man also solche Placemarks hat, dass man auch 3D-Modelle noch mit integrieren kann. In gewisser Hinsicht ging das Ding sogar noch viel weiter, aber man konnte auch in die Häuser reinfliegen und man konnte auch mal komplett die Gravitation ausschalten und dann hatte man irgendwie keine runde Erde, sondern irgendwie so einen komischen, unförmigen Knubbel, der...
Was ist da draus geworden?
Naja, das ist halt ein System gewesen, was nicht unbedingt für PCs geschrieben wurde. Das also, System als solches gibt es nach wie vor.
Also man brauchte halt irgendwie so einen 1 Million Marks Computer dafür.
Oh. Ja, gut, aber heutzutage ist das ja...
Oder? Ja, war halt ein bisschen schade. Also es gab dann halt eine Firma namens Keyhole, die praktisch ein ähnliches System für PCs entwickelt hatten, die wurde dann halt von Google gekauft und daraus...
Die haben das halt geklont.
da wurde dann halt Google Earth draus. Abdencom hat halt einfach andere Dinge zu tun, glaube ich. Also, naja. Also der ist halt manchmal so wieder zu weit vorne vor der Zeit und dann ist halt nichts geworden. Die Idee dahinter aber zu sagen, okay, wir haben halt eine komplette Abbildung des Planeten in so einem planetenförmigen virtuellen Objekt, hat ja auch noch in der Science-Fiction-Literatur starke Würdigung erfahren. In Snow Crash gibt es ja dieses, also, das Buch ist bekannt, von Neal Stephenson, gibt es ja dieses schöne Programm Earth.
Ja.
Und wo dann halt die Satellitenbilder halt schon live drin sind. Also ein bisschen Zeit geht da noch ins Land, aber mittlerweile ist halt so, dass Google halt offensichtlich von allen großen Satellitenbildanbietern aktuelle Satellitenbilder oder relativ aktuelle Satellitenbilder bulk aufkauft und die dann halt nach und nach halt in die Google-Erde integriert. So, und da kommen wir der Sache schon näher. Also je höher die Update-Frequenz bei den Satellitenbildanbietern wird, desto höher wird die dann wahrscheinlich auch bei Google werden.
Soweit wissen wir, was Google macht mit diesen ganzen Navigationssachen. Was ihr damit macht, würde uns auch interessieren. Nach den Nachrichten würden wir ganz gerne mit euch telefonieren.
Genau, wenn ihr coole Projekte macht mit GPS oder mit Tracking, live oder auch nicht live, wenn ihr GPS in irgendeiner Form anders ganz packt, dann was drüber hören. Dann könnt ihr anrufen unter
0331 70 97 110, aber erst nach den Nachrichten. Der Mario, der macht nämlich sowohl die Nachrichten als auch das Telefon. Der Mario macht das Telefon.
Es folgt eine wichtige Produktinformation zum Hören und Sehen von Fritz. In den folgenden 40 Sekunden erfahrt ihr, dass Fritz ab dem 1. September anders aussieht, dass euch Fritz weiter täglich mit Musik, Spaß und Informationen versorgt und wie ihr bei all dem auch noch was gewinnen könnt. Und los geht's!
Ab dem 1. September sieht Fritz anders aus. Findet heraus wie und besorgt euch die aktuelle Fritz-Gewinnspielkarte. In Clubs, Bars und Kneipen in Berlin und Brandenburg und bei Fritz. Gewinnt mit der Karte einen MP3-Player mit Radio oder ein nagelneues Fritz-Shirt. Ach so, und ansonsten gibt euch Fritz weiterhin rund um die Uhr Information und Spaß und Musik
und im Radio.
Fritz vom RBB.
Eine nach halb zwölf.
Fritz Info
Nachrichten
mit Mario Bartsch.
Im Atomstreit mit dem Iran wollen die USA so rasch wie möglich über Sanktionen diskutieren, falls die Führung in Teheran nicht doch noch in letzter Minute einlenken sollte. Außenamtssprecher McCormick sagte in Washington, bereits die erste Resolution müsse ein beachtliches Signal an den Iran senden, dass es sich um eine ernsthafte Sache handle. Danach müsse der Druck auf die Führung in Teheran Schritt für Schritt erhöht werden. Energieexperten rechnen nach der jüngsten Entscheidung der Bundesnetzagentur nicht mit deutlich sinkenden Strom- und Gaspreisen. Im besten Fall werde es eine sehr geringe Entlastung geben, sagte ein Sprecher des Bundes der Energieverbraucher. Die deutschen Stadtwerke gehen sogar von weiter steigenden Strompreisen aus. Das Hamburger Unternehmen Conergy will in der leerstehenden Chipfabrikhalle in Frankfurt-Oder Solartechnik produzieren. Mittelfristig könnten bis zu 1000 Arbeitsplätze entstehen, berichteten mehrere Zeitungen unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher. Förderanträge für das Vorhaben seien bereits gestellt. Mehrere Billigfluganbieter haben die Planungen für den Großflughafen Berlin-Brandenburg international kritisiert. 9 Billigfluglinien drohten heute gemeinsam mit ihrem Rückzug aus Berlin. In einem Appell heißt es, die Planungen für den Flughafen seien nur auf die traditionellen und teuren Fluggesellschaften wie Lufthansa ausgerichtet. Andere internationale Flughäfen würden den Billigfliegern eigene abgetrennte Terminals zur Verfügung stellen. Dies sei in Berlin nicht der Fall.
Wetter.
Heute Nacht soll es regnen. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 10 Grad. Am Tag wird es wolkig, aber auch mal heiter, bei Höchstwerten um 21 Grad.
Verkehr.
Mit keinen aktuellen Meldungen. Überall eine gute Fahrt.
Vielen Dank, Mario. Gleich 4 Minuten nach halb 12.
Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Cottbus. Blue Moon.
Chaos Radio 116.
This is a generation of
is going to stand for purity and righteousness and holiness, and you're going to serve the Lord all the days of your life.
It defines marriage as the union of a man and a woman, and I am proud to stand with you.
It only shows that America is morally bankrupt.
Now, because we have faced challenges, we have historic goals within our reach and greatness in our future. We will build a hopeful America, and nothing will hold us back.
America has forgotten God.
Blood sisters, blood brothers. Blood sisters, blood brothers. We reach, receive each other. We are those for whom life is complicated, those for whom life slips and flops sloppily. When we attempt to shove it into pretty little boxes, and though we don't follow a prescribed recipe for traditional definitions of family, our bonds are stronger than any state-sanctioned wedding ceremony.
It's morally bankrupt. America has lost sight of God. The Bible says the wicked shall be turned into hell and all nations that forget God. America has forgotten God. America has forgotten God. They have said yes to sin and no to Jesus.
Fuck those who would judge us. We know what God is. We know what love is. Blood sisters, blood brothers, we reach, receive each other. Blood brothers, blood sisters, we reside in the deepest tangle of uncharted territory. Brave survivors, unwilling to cower behind labels like victimized or marginalized. Hands steadied on machetes, we forage ahead. Hearts full of faith, determination, and our own brand of sanctity. We operate as best we can, guess at the path using trust as our compass. Blood sisters, blood brothers, we reach, receive each other. Because love, love doesn't just blossom in perfectly manicured gardens that lie behind white picket fences. It rises out of this treacherous rainforest like bathhouse steam. Two eyes beaming and two eyes gleaming with precious predestiny. And when the rest of the narrow world slips away, we are marching, heads held high through the concrete jungle to a haven on earth where one pure soul wraps their artist's hand around paintbrush, dips into crimson, and covers the walls in shades of fierce, shades of robust and tender and fantastic, just because it is beautiful, because it is right, just to say, lover, let me wrap you in rainbows, let me show you how you change my world from shades of gray to twilight. My mark and make it known you are safe here. Let me fall backwards through it and then take great pains to protect you from any suffering, even if it means crippling mine.
You see, just because a person looks nice on the outside, that don't make them nice on the inside. The Pharisees, they look nice on the outside, but they're wicked, nasty, perverted within. It only shows that America is morally bankrupt. America has lost sight of God. The Bible says the wicked shall be turned into hell and all nations that forget God. America has forgotten God. America has forgotten God.
Say it one more time.
Those who would judge us don't even know who God is. They don't know what love is. So let us nurse each other through the strangest of circumstance, because love like this, love like this lasts beyond the petty grind of human life, transcends these mortal coils we wrapped ourselves in when we chose to take the risk
of birth, of entering into this earthly existence, made worth it by your kindred spirit, making mirrors to show me for the first time I am beautiful in your eyes. Blood sisters, blood brothers, we reach, receive each other, born helpless and baby vulnerable, born to walk through this carnival obstacle course which leads always to the outer reaches of terra incognita, infinite brave, we believe. And when these fleshly encasements sputter out around us, we know that our essence remains, and that love, love like this, love like this, never untethers. Our souls intertwined from now until next. Blood sisters, blood brothers, we reach, receive each other. Love, you are one beautiful hand grasping the glistening filament that connects, that we will ever weave together with fingers steady and patient and sure. And now, if I am to be helium filled, a balloon ever rising, not chained and straining upwards, simply ascending, then you, not cramped or gripped, simply let the supernatural thread unspool from your palm. And that becomes a bridge between us that grows in physical distance, but never dwindles or weakens in its middle. And only in due time you will know, and you will look down at your open hand and see that this bridge has reformed into ladder. And when you are ready, look up. Look up and see, see my hand reaching to receive you. Blood sisters, blood brothers, we reach, receive each other.
Multimedia. So klingt die neue Windows Vista Fehlermeldung. Da muss man sich nicht groß umgewöhnen.
Und im Radio Fritz.
Da könnt ihr auch anrufen im Radio. 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz-Hotline. Wir wüssten ganz gerne von euch, was ihr so für coole Sachen macht mit euren GPS-Gerätschaften oder Ähnlichem, was es da so alles gibt.
Oder seid ihr schon mal mit eurem Autonavigationssystem in einen Fluss gefallen? Oder
wo seid ihr Geocacher?
Da hab ich meinen Bootsführerschein gemacht, wo dieser Idiot mit dem BMW, der hat doch einer seinen Siebener versenkt. Das war unten in der Nähe von Kaput. Da setzt du eine kleine Fähre über, die hört auf den Namen Tussi 2. Und das Ding hat dann damals in seinem dicken Auto irgendwie das als Straße dargestellt. Und er hat sich dann nicht darauf verlassen, dass da ein Schild stand, Achtung, hier Ufer, ne? Sondern hat sich gedacht, mein Navigationssystem sagt, da ist eine Straße, ist da mitten in der Nacht durchgerauscht.
Und da war der kaputt, der.
Da war der kaputt, der BMW.
Und hat er den Navi-Hersteller verklagt?
Ja, das war Bosch. Also es ist jetzt auch nur, es ist lange her. Also ich meine, es wäre Bosch gewesen seinerzeit. Und Bosch hat einfach nur, also gesagt, ja, eine Klageabweisung oder wie auch immer man das nennt, haben sie in ihrer Stellungnahme geschrieben, wir bauen Navigationssysteme, keine Autopiloten. Das ist so die letzte Antwort, die du da geben kannst.
Ja, in der Tat.
So, wo waren wir denn? Wir waren bei den Karten und bei den, was mich ja nochmal interessiert ist, also jetzt Google Earth hat ja überhaupt gar keine Straßenkarten. Also hat schon Straßen, aber es sieht nicht genauso aus wie bei Google Maps. Was natürlich im Wesentlichen hier reizvoll ist, dass man auf die reale Welt blickt. Das heißt, man hat im Wesentlichen Satellitenbilder, aber wohl auch Luftbilder, wenn ich das richtig sehe. Es ist eine Kombination. Zumindest
in den USA, ja.
Wo kriegt man die denn her?
Satellitenbilder gibt es mittlerweile 3 oder 4. Kommerzielle Anbieter, die hochauflösende Satellitenbilder anbieten. Also man kann die da halt kaufen und die machen die mit ihren Satelliten. Es funktioniert in der Regel so, dass es halt so ein Tasking gibt. Das heißt, man geht zu diesem Anbieter und sagt, ich hätte gerne von dieser und jener Ecke der Welt halt mal ein schönes hochauflöstes Luftbild, um mir halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie den Fortschritt beim Bau irakischer Atomreaktoren anzugucken oder was auch immer einem so einfällt. Dann steuern die halt ihren Satelliten so, dass sie halt ein hübsches Bild von der Gegend machen und dann gibt es halt verschiedene Methoden, wie es danach weitergeht. Entweder man hat dieses Bild exklusiv, dann wird es teuer. Oder man hat es halt nur für einen Monat exklusiv und danach geht es halt in ein öffentliches Archiv von diesem Satellitenbildanbieter.
Wo es dann jeder kaufen kann für weniger Geld.
Genau, da kann man es dann für ein Zehntel des Originalpreises in der Regel so kaufen. So. Und dann hat Google offensichtlich mit den Herstellern, also mit den Satellitenbildanbietern halt so einen Rahmenvertrag gemacht, dass sie halt einfach die kompletten Archive kriegen. Und die halt in
Google... Das glaubst du oder das weißt du?
Ich glaube es, weil anders kann man sich diese Menge von Bilderdaten, die sie da haben, nicht erklären. Und man sieht ja halt auch immer, wenn man in Google aus rumfliegt, sieht man immer diese kleinen Einblendungen unten. Copyright-Terror sowieso, Space hast du nicht gesehen, so diese ganzen Reseller von diesen Satellitenbilddaten. Genau, das sind halt die Reseller, also nicht die Leute, die tatsächlich die Satelliten betreiben, sondern halt die Reseller, die halt diese Daten dann halt weiter vertreiben. Das ist halt ein recht großes Business so. Und also Google Earth ist halt für die Leute halt ein natürlich schön, weil sie halt eine konstante Einkommensquelle haben. Also sie verkaufen jedes Bild halt mindestens zweimal. Einmal an den eigentlichen Kunden, zweimal an Google. Und dadurch rechnet sich natürlich sehr für diese. Und interessant ist halt, dadurch kann man halt auch mal sehen, wo halt Bilder geupdatet werden. Also zum Beispiel vor einem Jahr ungefähr gab es vom Iran halt nur sehr wenige hochaufgelöste Bilder. So, dann gab es, und zwar waren die von Bushehr, von dem einen Atomreaktor und noch von so einer obskuren Installation irgendwo in der Wüste und noch so von zwei, drei Stellen. Und dann ging es halt echt schnell. Also dann wurde halt irgendwie so die ganze Küste einmal abgegrast offensichtlich und und doch so die anderen interessanten Stellen. Auch hübsch ist auch immer wieder so Taiwan und China. Sind so, also die Straße von Taiwan ist auf beiden Seiten so die bestfotografierte Gegend der Welt, so, weil die halt sich gegenseitig, also ich weiß nicht, ob es in Google Earth auch so zu sehen ist, aber zumindest war das so bei den Archiven von diesen Satellitenbildanbietern immer zu sehen, weil die halt sich konstant gegenseitig halt immer fotografieren, weil die halt sehen wollen, was die mit ihren Küsteninstallationen da treiben. So. Also da, so die Auflösung, die man da so kriegen kann, ist halt in der Regel so ein Meter ungefähr, das ist halt so das, was da so rausfällt. Und also Meter schwarz-weiß, vier Meter Farbe, also das heißt die Farbe, die Farbinformation ist nicht ein Meter scharf, sondern nur 4 Meter scharf. Aber die Pixelinformation ist halt ein Meter scharf darunter. Und jetzt die neueren Satelliten, die jetzt, ich weiß nicht, ob die schon oben sind, da demnächst hochgehen, haben dann sowas wie 33, 35 Zentimeter Auflösung. Damit kann man halt schon signifikant Dinge sehen, so. Also das ist halt schon richtig.
33 Zentimeter Pixel.
Pro Pixel, genau.
Okay.
Das ist halt schon, also 3 Pixel pro Meter, da kann man halt schon echt viel sehen.
So, ein Auto locker mal abbilden mit. Ja. Wir haben einen Anrufer. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Die Frage an euch ist, was macht ihr so mit euren Navigationsgeräten? Anton.
Jo, hallo.
Was machst du so mit deinem Navigationsgerät?
Es geht mir jetzt eigentlich gar nicht darum, was ich jetzt damit mache. Das ist ja gerade bloß ein TomTom als das Auto. Und da geht es mir eigentlich ums Galileo-System. Und da wollte ich jetzt mal nachfragen, wird es eigentlich später, ist es gedacht, dass es auch militärisch genutzt wird?
Es gibt auch eine militärische, also eine Frequenz, beziehungsweise ein Signal auf dem Galileo-System, was halt eine sehr hohe Genauigkeit und sehr hohe Verfügbarkeit hat, was halt erstmal als nicht öffentliches Signal deklariert ist, aber ist halt einigermaßen klar, dass es sich dabei halt um das Signal handelt, was dann halt irgendwie vom Militär verwendet wird, ja.
Ja, aber wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, also wenn der jetzt, sagen wir, wäre Indien oder China, also jetzt gerade Länder, wo man solch militärische jetzt, China, wie gesagt, die haben ja schon so einen Teil, aber ja, was für China selber, oder?
Ja, ist nur China und die Nachbarschaft, genau.
Ja. Aber jetzt Indien, das ist ein Land, was jetzt auch Atomwaffen hat oder so, ob das jetzt da recht intelligent ist, wenn man den nachher so, wenn die das nachher schlussendlich auch militärisch nutzen dürfen, oder wird das nachher militärisch nur für EU-Länder verwendet, weil
dann ja, geht
es von der EU also aus? Militärisch nutzen werden das bestimmt jeder, der in irgendeiner Form militärisch unterwegs ist. Die Frage ist nur, ob er die besseren oder die schlechteren Daten hat.
Also ich meine, bei einer Megatonne ist irgendwie der Unterschied zwischen 1 und 10 Metern echt irrelevant.
Das ist ja nicht,
also um es mal ganz trocken zu formulieren. Also, und insofern, also ist halt klar, dass halt irgendwie alle Verteilen halt irgendwie sowohl zivil als auch militärisch verwenden werden. Also da gibt es halt kaum Zweifel dran. Das ist halt auch der Grund, warum die da halt alle mitmachen.
So. Naja, kann sie jetzt zum Beispiel, also jetzt irgendein Land zu den Amerikanern gehen und sagen, ich kaufe mir jetzt eine Lizenz für euer GPS-System für militärische Nutzung und kriegt dafür genauere Daten. Also das kann Deutschland eigentlich, oder verwendet jetzt Deutschland.
Wir würden jetzt gerne Schweden angreifen, gebt uns mal ordentliche Daten für Schweden.
Nee, es geht halt um die Genauigkeit des Positionssignals. Es ist halt so, dass die militärischen Empfänger, da gibt es halt wiederum auch verschiedene Stufen und Genauigkeiten, die rücken die Amerikaner nicht so gerne raus. Also in der Regel sind die halt nur fürs amerikanische Militär, partiell halt für NATO-Staaten, aber auch nur unter gewissen Bedingungen. Und häufig ist es auch so, dass die halt, wenn es halt keine zwingende Notwendigkeit gibt, die ganz präzisen Empfänger rauszurücken, dann drücken sie denen halt einfach Empfänger für zivile Frequenzen in die Hand. Der Grund ist halt, dass sie halt verhindern wollen, dass halt ein Land, was sie irgendwann mal angreifen wollen, halt die militärischen Frequenzen stören kann, also, und auch das militärische Signal stören kann und damit halt Präzisionswaffen wie halt zum Beispiel GPS-gesteuerte Bomben halt ablenken kann. Deswegen ist bei denen halt auch so der Versuch da halt einfach dieses militärische Signal möglichst um geringen Nutzerkreis zu halten und das halt nicht allzu weit zu verbreiten. So im Endeffekt ist einmal der Unterschied zwischen wie gesagt einem Meter beim militärischen Signal und vielleicht irgendwie 3 bis 5 Meter für einen augmented ziviles Signal nicht mehr so dramatisch, wenn man halt irgendwie von größeren Sprengmitteln ausgeht. Insofern wird es auch immer irrelevanter, also diese ganze Voodoo, den die darum machen.
Also so wie jetzt die Amerikaner sagen, also wenn jetzt das GPS-System in der militärischen Nutzung bis auf einen guten Meter genau ist, dann kann man eigentlich den Amerikanern das glauben, was sie sagen, in der Hinsicht, dass ihre Armraketen ein Fenster treffen, dass man die durch ein Fenster reinjagen kann.
Ja, also davon kann man ausgehen.
Aber man hat ja das öfter hin und dass das eben nicht funktioniert.
Das Problem ist halt, man muss halt einfach wissen, wo das Fenster ist. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Also die, ich meine, da gab es halt lustige Geschichten. Zum Beispiel der jetzige Präsident von Afghanistan hat es ja nur knapp vorbeigeschafft an einem Problem, das entstanden war, als die Amerikaner GPS-basierte Bomben verwendet haben bei ihrem Angriff auf Afghanistan. Und ich hätte das, glaube ich, mal für einen Darwin Award nominiert und das wurde dann aber gelöscht. Was passiert war folgendes. Die Amerikaner haben halt sogenannte Forward Fire oder Forward Air Controller. Dabei handelt es sich um Leute, die dann halt wirklich nah an den Feind ran müssen. Und die haben halt einen GPS-Empfänger und an den GPS-Empfänger ist ein Laser-Entfernungsmesser gekoppelt.
Ah, das sind diese Laser-Peil-Systeme, wo man in Hollywood-Streifen sieht, wo sie
Lass mich erzählen, das ist ein bisschen komplexer. Ja. Also was halt passiert ist folgendes. Wenn man halt die GPS-Position eines Ziels halt nicht genau erfassen kann, indem man da hingeht und seinen Empfänger hinhält und den Knopf drückt, stellt man sich halt ein bisschen weiter weg, da wo man noch sicher stehen kann, erfasst die eigene Position und hat man diesen Laser-Entfernungsmesser, der misst halt die Entfernung und die Richtung und die den Höhenwinkel zum Ziel. Und dann wird halt in dem GPS-Empfänger sozusagen der Offset ausgerechnet. Das heißt, also mit diesem Laser kann man auf einen Meter genau die Entfernung dahin messen und den Winkel mit dem Kompass und so weiter und so fort. Und daraus kann man recht einfach die Position ausrechnen. Was jetzt passierte war, dieser Karzai war halt zusammen mit so einem Forward-Air-Controller da unterwegs und noch irgendwie ein paar von seinen Mannen und sie wollten halt nun die Taliban da platt machen. Und sie hatten halt auch irgendwie einen Bomber in der Luft, so, also alles schön. Und haben halt das Ziel erfasst. Und dann fielen die Batterien aus in dem GPS-Empfänger. Und zwar bevor der das hoch übertragen konnte. Dann haben sie halt neue Batterien da reingesteckt. Und dann war halt aber der Offset weg. Das stand auch im Manual. Also da stand halt auch im Handbuch drinne so, wenn du neue Batterien reinsetzt, ist der Offset, den du halt, also diese Abweichung, die du halt durch die Laserentfernung
bekommst, dann haben sie einfach ihre eigene Position übertragen?
Dann haben sie ihre eigene Position übertragen und sie haben es irgendwie so noch so eine Sekunde vorher oder so gemerkt, dass irgendwie, als es irgendwie so dann halt losging, es gab da diverse Tote und irgendwie der Karzai ist da irgendwie nur so gerade so davon gekommen, so, also der war da halt irgendwie dabei.
Also das Ding ging eigentlich auf sie selber los.
Ja, es ging, sie haben sich sozusagen selber getroffen, weil sie haben halt ihre eigene Position übertragen, weil halt dieser Offset zum Ziel halt nicht übertragen wurde, so.
Dann war die Waffe intelligenter als
der. Ja, das war halt passiert halt, der hat halt oben da irgendwie tipper, 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 klack und weg damit. So, und, diese Positionsermittlung, also wo ist denn das Ziel eigentlich, ist häufig das eigentliche Problem. Weil, es gibt da tausende Randprobleme, so angefangen von Kartenprojektionen, also wo ist denn ein Objekt tatsächlich auf der Erdoberfläche mit GPS? Wenn die Karte halt eine andere Projektion hat als das GPS-System, also sozusagen die Erde ist ja nicht eine Kugel, sondern eine Kartoffel. Also so ein beulige Ding, so wenn man sich das so mal tatsächlich anguckt. Und da gibt's halt so gewisse idealisierende Annäherungen an diese Beule, das ist der sogenannte Ellipsoid. Davon gibt's halt auch wieder verschiedene. Und der Standard-Ellipsoid für GPS ist halt WGS 84. Und was dann halt passiert ist, dass es halt eine Idealisierung sind. Die haben halt nicht jede winzige kleine Beule da tatsächlich mit erfasst. Und das führt halt dann tatsächlich zur Abweichung zwischen Karte und Realität. Die sind halt nur ein paar Meter, aber wenn du wirklich in so ein Fenster schießen willst, dann ist der eine Meter links oder rechts tatsächlich von Bedeutung. So, dann passieren auch Sachen, dass die Leute sich schlicht vertippen, also dass sie sich bei der Übertragung von Zielkoordinaten einfach schlicht und ergreifend vertippen.
Ein Zahlensturz drin und nachher
geht's. Genau, ein Zahlendreher, was auch immer so. Also das, was passiert halt einfach so in der Hitze des Gefechts, wie man so schön
sagt. Kann
man
in der Wikipedia auch gerade schön beobachten. Da sind also auch diverse griechische Orte mitten im Atlantik getaggt worden.
Ja, oder hier der geostationäre Satellit, den wir gerade hatten, der gerade bei Flugzeughöhe hing, genau.
Genau, da wurde einfach mal Faktor 10 falsch berechnet wurde.
Also da passieren halt einfach Fehler so. Also wenn man sich halt so dermaßen auf die Hightech verlässt, die da halt, die man halt mit diesem Navigationssystem hat, ich meine, das ist halt schon eine ziemlich coole Angelegenheit. Man kann halt eine Position auf der Erdoberfläche bestimmen und vor allen Dingen auch wiederfinden. Das ist halt, also, und die Übertragung in die Karten ist dann sozusagen der nächste Schritt. Ja, aber geht halt auch gerne mal schief.
Ja, da jetzt nochmal schnell was anderes, und zwar auch nochmal weg von Galileo. Und zwar habe ich einmal gehört, dass das System eigentlich auch also es ist ja als Gegenstück klar zum GPS-System gebaut worden, dass das aber nachher, also dass es auch dafür gedacht ist, um eine Unabhängigkeit zu diesem amerikanischen System zu haben, weil nämlich an sich könnten ja in einem großen Kriegsfall die Amerikaner einfach das Ding abdrehen für alle anderen. Dann hat das bloß noch ihr Militär und die anderen machen eigentlich durch die Bank den Flug sozusagen. Also dann würde damit mit Navigation an sich recht wenig laufen. Dass jetzt der Hintergedanke in dem Galileo-System eigentlich darauf, dass man sich von diesem GPS-System abwendet, um eine eigene Absicherung zu haben,
eigenes System zu haben, ja.
Das ist sicherlich die wesentliche Motivation so. Der Grund ist halt ein komplexer. Also zum einen ist natürlich jede Menge Industriepolitik dabei, zum anderen wollen die Europäer unabhängig von den Amerikanern sein. Das wiederum ist aber auch wieder ein Bestandteil eines komplexen Agreements. Also zum Beispiel haben die Amerikaner gesagt, okay, die bösen Terroristen sind um uns und sie werden auch irgendwann GPS verwenden und sie werden irgendwann kleine Flugzeuge nehmen und der GPS reinschrauben und irgendwie dann uns alle mit Giftgas besprühen oder was auch immer sich da so vorstellen. Und deswegen müssen sie, sagen sie, in der Lage sein, halt auch Galileo zu stören. Und da gab es halt ein langes Hin und Her, was halt damit geendet ist, dass sie halt ein Abkommen getroffen haben, was sozusagen sagt, die Europäer können GPS stören und die Amerikaner können Galileo stören, aber in einer Art und Weise, die halt das, also zumindest bei Galileo, das normale zivile Signal erhält, also um halt einfach den da nicht Flugzeuge abstürzen zu lassen, wenn man halt irgendwie den Terroristen halt die Fähigkeit nehmen will, halt da irgendwie Giftgas durch die Gegend zu sprühen, GPS gesteuert oder so.
Läuft in Ansicht das militärische Galileo-Netz, also unabhängig vom zivilen Galileo-Netz?
Wenn man ja bloß das eine stören kann. So ist zumindest die Spezifikation, wie tatsächlich dann in der Realität aussieht, wenn wir sehen, sobald das oben ist. Also kann man gerade noch nicht so viel sagen. Gibt halt erstmal Experimentalsatelliten, werden wir halt einfach mal sehen. Ne?
Und ist das System vom Aufbau her komplett anders als die?
Nee, es ist halt sehr ähnlich wie GPS, aber sie haben halt aus den vielen, vielen Erfahrungen gelernt, die da gemacht wurden. Also es hat halt eine höhere Sendeleistung und verwendet eine modernere Modulationsart, was bedeutet, dass man halt mit derselben Sendeleistung noch einen besseren Empfang bekommt. Es hat außerdem noch einen Datenübertragungskanal, über den das halt zusätzliche Informationen übertragen werden können, zum Beispiel Stauinformationen und so einen ganzen Kram. Und es gibt halt nicht nur diese Trennung zwischen normalen zivilen Signal und dem militärischen Signal, sondern es gibt halt auch noch verschiedene Abstufungen des sogenannten kommerziellen Signals, was halt eine höhere Verfügbarkeit, eine höhere Sendeleistung hat, mit dem man halt zum Beispiel Flugzeuge sicher landen lassen kann und ähnliche Dinge.
Okay.
Gut. Gute Nacht, Anton.
Danke.
Gerne. Ciao. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Fragen beantworten wir natürlich auch gern, würden aber auch ganz gern von euch wissen, was ihr mit euren Navigationsgerätschaften so anstellt, den lieben langen Tag lang. Kann doch nicht sein, dass ihr einfach nur durch die Gegend fahrt.
Wir können ja mal ein bisschen erzählen, was andere Leute so machen.
Was ich super finde, ist das Degree Confluence Project, wo Leute, die über ein Navigationssystem verfügen, sich an die Schnittpunkte von ganzen Längen- und Breitengraden begeben und das fotografieren, wie es da aussieht.
Und wir sind da schon zusammengekommen?
Ich weiß nicht, wie viele schon zusammengekommen sind. Auf der Webseite steht, confluence.org ist die Adresse. Auf der Webseite steht, dass noch 11.543 Schnittpunkte offen sind.
Oh. Also. Gerade aller Länder vereinigt euch.
Ah, hier, warte mal. 6.440 sind bisher
fotografiert worden.
Fotografiert worden, genau.
Von?
Von wie von?
Von wie vielen?
Da müssen es ja 16.000
irgendwas sein. Okay. Was?
11.000 sind noch übrig? Oder
11.543 sind noch offen, 4.640 sind 15.
Also 30%, was auch immer.
Ja.
Hm. Und ist hübsch da?
Ist hübsch da. Also Brandenburg ist auch was dabei. Warte mal. Warte
jetzt. Ja, Fotos und GPS, das ist natürlich schon mal so ein Ding. Also eine der aktuellen Hypes ist das Geotagging von Fotos. Und da gibt es mittlerweile auch die notwendigen Standards. Ich muss zugeben, ich habe da selber noch nicht so richtig viel mit rumgespielt, deswegen kann ich wenig praktische Handlungsanweisungen geben, aber es gibt da eine ganze Menge interessanter Ressourcen, allen voran natürlich Flickr, die das jetzt wohl recht einfach machen. Das heißt, in dem Moment, wo man sein Foto veröffentlicht, veröffentlicht man mit dem Foto als Metainformation auch noch die Position. Und Flickr bietet eben auch Dritten dann wiederum diese Datenfile, sodass es eben schon eine ganze Menge interessante integrierter Dienste gibt's, zum Beispiel in den Links hier in unserem Chaos Radio Wiki gibt's auch diese Yuan Maps, ich weiß ja, Yuan Maps CC oder so, irgendwie sowas, wo im Prinzip alles, was auf bestimmten Diensten, unter anderem Flickr, aber nicht nur Flickr, geogetaggt ist, dann auch direkt in so eine Google Maps Karte mit eingeblendet wird. Das heißt, man kann dann eben so im Webbrowser über die Welt rübergehen und man sieht dann eben auch Fotos an dem Ort. Das ist jetzt eigentlich so der Trend. Man nimmt einfach alles, was sich in irgendeiner Form auf einen bestimmten Ort bezieht, und das ist bei Fotos natürlich eine ganz natürliche Sache, aber eben auch so Gebäude, Stadtinformationen, was auch immer, historische Orte, und versucht die halt in irgendeiner Form mit dieser Metainformation der Geoposition zu versehen und ja, und speichert das in irgendeiner Form, sodass eben Dritte das mit ihren Tools wiederum kombinieren können. Und da ist gerade Google Earth eine wunderbare Plattform. Also ich habe in den letzten Wochen ein bisschen zu viel Zeit damit verbracht, weil ich einfach auch so ein paar Diensten komplett hängen geblieben bin. Und so spannend. Allen voran gibt es eine ganz hervorragende Wikipedia-Integration. Also seit einiger Zeit ist ja das Geotagging der Wikipedia schon ganz gut vorangekommen. Insbesondere in der deutschen, muss man sagen, da ist sehr viel Arbeit geleistet worden, aber auch in der englischen gibt es einiges, die anderen sind dann auch so ein bisschen hinterher. Das heißt, es gibt einen Standard, wie man für einen Artikel die damit assoziierte Geokoordinate in den Artikel reinschreibt. Da gibt es auch ausführliche Seiten auf der Wikipedia, wo das alles beschrieben wird. Ja, und dann steht die Information da drin. Und jetzt gibt es verschiedene Dienste, und am beeindruckendsten fand ich den, oh Gott, jetzt habe ich den Link nicht parat, ich kann das gleich nochmal raussuchen. Auf jeden Fall ist das ein Dienst, wo ich mir einen Google Earth Network Link besorgen kann. Das ist auch auf der Georeferenzierungsseite in der Wikipedia erläutert. Und das bedeutet, ich klicke da halt einmal auf diesen Google Earth Link. Das ist diese sogenannte KMZ-Datei oder KML. KML ist diese Auszeichnungssprache, die Keyhole Markup Language, eine XML basierte Sprache, in der man halt Placemarks ausdrücken kann. Also hier ist ein Ort und hier ist eine Region und hier sind Pfade und damit kann man Linien und Flächen malen, alles Mögliche, auch Gebäude, aber vor allem auch so einzelne Punkte markieren. Und was aber auch geht, ist, dass man in diesen Dingern sagt, okay, ich bin selbst noch gar keine Geoinformation, sondern ich sag dir nur, wo du sie regelmäßig abholen kannst. Das heißt, da steht da eine URL drin, und während ich durch meinen Google Earth irgendwo hinfliege, holt er sich eben aktuelle Informationen aus dem Netz von einem Server. Und genau das gibt's eben mit diesen Wikipedia-Daten. Das heißt, man kann sich jeden Artikel, der in der Wikipedia gegeotaggt ist, automatisch, während man mit Google Earth irgendwo langfliegt, an der Stelle einblenden lassen. Und das ist total prima. Also man fliegt irgendwie über Deutschland und hat zu jedem Kaff mit einem Klick hat man den passenden Wikipedia-Artikel dazu und sieht natürlich auch die ganzen Artikel zu Landmarks, zu Schlössern, zu was auch immer, historischen Hinweisen, was auch immer. Und in dem Moment, wo man in der Wikipedia für einen Artikel eine dazugehörige Geokoordinate mit einträgt, führt es dazu, dass es dann eben bei dem nächsten Batch läuft. Also das ist nicht in Echtzeit, sondern die müssen halt immer mal wieder die Wikipedia, den ganzen Dump auslesen, das parsen und ein neues Format überführen, damit die das eben live machen können. Aber während ich halt in Google Earth fliege, sehe ich halt immer den letzten Stand direkt. Und das ist einfach mal total spannend.
Und Luft holen. Fritz. Das Chaos Radio 116 ist hier.
Blue Moon.
Und der Blue Moon lässt sich anrufen unter 0331 70 97 110. Und das hat Christian gemacht. Hallo Christian.
Hallo. Ich habe jetzt hier, man hat ja auch schon Navigation vor Satelliten gemacht. Und ich hätte jetzt hier bei einem Sender des VOR-Systems, den hätte ich jetzt hier auf meinem Radio. Ich könnte es euch durchgeben.
Wie, was? Was?
Habe ich auch gerade nicht verstanden. Nochmal.
Des Wassersystems?
Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt.
Wir auch.
Ja. Also es gibt ja im Flugbereich, also für Flugzeuge.
Stimmt.
Gibt es das VOR-System. Und ich habe jetzt hier gerade auf meinem Radio, hätte ich da jetzt gerade einen Sender eingestellt.
Ja, mach doch mal an.
Was ist denn bitte das VR-System?
Ich kenne VOR.
Einfach Wikipedia, Moment. War jetzt so.
Kann man hören? Jo, hört man gut.
Was?
Also ich kann es hören, aber ich kann es nicht dekodieren.
Also im Morse-Code ist es die Kennung des Senders und es wird zusätzlich auch noch irgendwie die Himmelsrichtung des Empfängers gegenüber des Senders angegeben.
Also VOR steht für Very High Frequency Omni Range Navigation.
Oder auch UKW Drehfunkfeuer, wenn ich das richtig sehe.
UKW-Drehfunkfeuer, das hört sich schön an.
Ja, ja, das ist in der Tat ein sehr hübsches System. Man stellt halt die Frequenz von diesem, von dem Funkfeuer ein, das man haben möchte. Und dann gibt es in dem Flugzeug selber tatsächlich so eine Rahmendrehantenne, die man halt dreht. Und der zeigt dann an die Kompassrichtung zu diesem Flugfeuer an.
Eigentlich die Richtung vom Funkfeuer
so rein. Richtig, du hast recht.
Die Antenne muss gar nicht drehbar sein im
Empfänger. Aber war es doch bei den frühen Geräten, war das doch, glaube ich, so, ne?
Das kann sein.
Ja, stimmt, das ist sogar tatsächlich noch in Verwendung. Also die Piloten fliegen natürlich auch alle heutzutage mit GPS, aber diese Systeme sind auch immer noch gerade so in vielen kleineren Flugzeugen doch noch zu finden. Ja, vielen Dank, das ist ja doch
herrlich. Okay. Dankeschön, Christian.
Nicht bedanken.
Gute Nacht, tschüss. Ja, tschüss. 0331 70 97 110. Vielleicht habt ihr ja auch noch irgendein Signal gefunden, mit dem man navigieren kann, das wir noch nicht gehört haben. Jedenfalls nicht im Radio. Chaos Radio 116. Es geht um Ortungssysteme.
Wir haben gerade festgestellt, dass Holgis billige Armbanduhr bestimmt nicht so billig war, wie sie aussieht.
Die sieht ja gar nicht billig aus. Die war ja runtergesetzt, also und zwar um sehr viel. Und ich hatte mich schon gewundert, warum das überhaupt so ist, aber jetzt weiß ich natürlich warum.
Genau.
Them.
Ja, jetzt haben sie dich am Arm.
Them has me. Tim, noch ein bisschen Paranoia hinzuzufügen?
Erstmal nochmal so ein bisschen der Spaß, den man haben kann. Also ich hatte vor allem jetzt ein bisschen Spaß mit Google Earth. Neben diesem Wikipedia-Link gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge andere Sachen. Also es gibt gerade diese Network-Links sind natürlich prima. Zum Beispiel gab es vor kurzem während der Tour de France auch einen Google Earth-Network-Link, wo man immer das Peloton, also den Rennverlauf in Realtime mitverfolgen konnte. Da die ja sowieso die ganze Zeit mit ihren Motorrädern da dran vorbeifahren, haben die offensichtlich auch eine korrekte GPS-Messung aller Fahrer. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auf den... offensichtlich ist es nicht auf einen einzelnen Fahrer bezogen, aber sie haben zumindest die Spitze und das Peloton, also dieses folgende Hauptfeld. Ich glaube, ihr habt das nicht verwechselt. Peloton ist doch das Hauptfeld, oder?
Ey, frag mich nicht zu Sport.
Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall war das ganz, ganz putzig zu sehen, weil man hatte halt einschließlich Berge halt immer so den aktuellen Punkt. Und man konnte auch schön einstellen, ob man das von vorne oder von hinten oder von oben oder von ganz weit weg anschauen lassen möchte. Leider waren die Satelliten- und Luftbilddaten von Frankreich ziemlich mies, sodass es nur an wenigen Stellen jetzt wirklich schick aussah. Aber da hat man schon mal gesehen, was man so mit Realtime-Tracking machen kann.
Also was ich ja toll finden würde, wenn sie dann einfach immer so das Logo des Pharma-Sponsors über dem Fahrer einblenden würden, so dann könnten sie einfach mal. Also ich bin ja sowieso dafür, sie sollten.
Es führt gerade Telekom.
Genau. Ja, ach, Telekom, so Roche oder wie auch immer. Also weil ich meine, das ist ja irgendwie.
Ach so.
Ist doch Pharma Olympics da jetzt bei der Tour de France und dann könnten sie doch eigentlich gleich die Logos auf die T-Shirts drucken und dann weiß man, was man das nächste Jahr so schlucken muss, wenn man auch vorne mit dabei sein soll.
Schneller in den Bergen mit.
Genau.
Was auch immer. Ungeahnte Möglichkeiten.
Ja.
Was ich auch sehr schön finde, bei OpenAPRS gibt es eine Realtime-Visualisierung für Google Earth aller Satelliten. Wobei ich die muss man ein bisschen so Salz nehmen, weil wir haben vorhin mal überprüft, so die Geosatelliten, das war nämlich genau das, was du vorhin angesprochen hast, die waren irgendwie so um Faktor 10 zu niedrig. Ich weiß nicht, ob sie sich da einfach nur vertan haben oder ob das sah echt aus wie ein Vertipper. Also die sind einfach viel zu niedrig für geostationäre Satelliten. Aber da kann man halt auch alles sehen, also Amateursatelliten, die ganzen Profisatelliten, geostationäre Satelliten, Fernsehsatelliten und so richtig schön ausführlich, wo die gerade sind, was die für ein Sichtfeld haben und was eben sonst noch an Daten dazu eingeblendet werden kann. Ja, dann gibt's bei fboweb.com gibt's ganz schick Realtime-Visualisierung von anfliegenden Flugzeugen für bestimmte amerikanische Flughäfen. Das heißt, man sagt irgendwie, ja, mich interessiert jetzt hier mal San Francisco. Haben. Ja, das wollen wir alle für Europa haben, aber du weißt ja, wie das ist. Sowas gibt es dann zuerst immer nur in den USA, weil wir ja hier so technikfeindlich sind und immer erstmal fragen, wogegen das verwendet werden kann und welche Nachteile in der Zukunft uns das bringt. Dazu kommen wir natürlich auch noch gleich. Und es gibt noch einen Network-Link für die ISS. Also alles, was so auf der Erde sich bewegt und um die Erde herum, das lässt sich halt in Google Earth prima einblenden. Und mit diesen Network-Links geht es eben besonders schick.
Ja, ich lese gerade, in Regensburg auf der Papstmesse wollen Schwangere ihre Kinder gebären. Mein Gott.
Können wir das irgendwie taggen?
Irgendwie ist diese Welt schon so ein bisschen komisch. Naja.
Ich hatte ja noch einen Nachtrag zu deiner Kartengeschichte und den Anbietern. Was kosten eigentlich diese Karten? Hast du da eine Vorstellung?
Naja, da wird halt viel Geheimnis drum gemacht. Also es ist halt so, dass der Anteil, lass mich so ausdrücken, ich glaube, ich darf es nicht so genau sagen. Anyway, falls, also der, wenn du halt so ein Navigationssystem kaufst, ist halt, also so ein TomTom-Auto-Dingeldong oder so, dann kannst du davon ausgehen, dass so ungefähr so ein bisschen unter 10% des Preises von dem Gerät geht halt an diese Kartenlieferanten. So, das ist halt so so ein ganz grober Anhaltspunkt, den sie da so ausgeben. Das ist also schon ein recht signifikanter Beitrag zu dem Gesamtpreis dieses Gerätes. So.
So. Und freie Projekte gibt es ein paar. Also das Einzige, was ich jetzt kenne, ist dieses OpenStreetMap Projekt. Das ist halt so für Leute, die irgendwie sowieso durch die Stadt latschen und ein GPS-Gerät haben. Die können halt solche Tracks machen und haben da, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, haben die da gleich so eine Software, wo sie das dann live annotieren können.
Mhm. Naja, es gibt halt verschiedene Versuche, dieses Duopol von Tele Atlas und Navtech zu unterwandern. Also das Problem ist halt, dass die verlangen halt immer Geld. Das heißt, es gibt halt keine gute Möglichkeit, an diese Geodaten halt für laut zu kommen. Man kann sie halt aus häufig aus städtischen Daten extrahieren. Also es gibt zum Beispiel beim Berliner Senat gibt es irgendwie so ein tolles File, das ist ein Höhenmodell von Berlin, wo man halt so das Berliner Urstromtal sieht. Und wenn man da so ein bisschen reinzoomt und reinzoomt und reinzoomt, das ist ein gigantisches PDF, irgendwie so 8 Megabyte PDF, und dann zoomt man da so ein bisschen rein und stellt man fest, dass da noch ein kompletter Straßenlayer drin ist. Nochmal alle Straßen reingerendert und beschriftet.
Das ist nett.
Das kann man sich dann da so raus extrahieren. Das ist ganz nett. Aber man kriegt halt, muss halt ein bisschen suchen, so für seine Stadt findet man schon immer irgendwas. Problem ist halt, wie die Rechte denn für diese Kartendaten aussehen, ist halt immer fragwürdig und schwierig. Deswegen halt diese Versuche mit Leuten, die halt einfach Straßen langlaufen und die hinterher beschriften und sagen, ist halt die Straße und ist halt die Straße, halt so eine freie Kartenbasis zu schaffen. Das ist halt extrem mühsam. Also es ist halt wirklich richtig doll viel Arbeit. Es gibt halt diese OpenStreetMap-Projekte, es gibt noch irgendein anderes Projekt, was sich irgendwie dauernd umbenennt, das ist ein aktueller Name mir irgendwie leider.
Es gibt ja auch noch Wikimaps, ja. Also aus dem Wikipedia-Bereich. Ich habe allerdings keine rechte Ahnung, wie weit das ist.
Also die OpenStreetMap hat halt den Vorteil, dass es halt ein standardisiertes Datenformat gibt, wo man halt einfach mit eigener Software randocken kann und halt irgendwie Sachen machen kann. Aber es ist halt schwierig, also soweit man halt anfängt zum Beispiel andere Kartendaten nachzuklicken, läuft man halt immer Gefahr, dass man wiederum deren Rechte verletzt und so. Also dieses ganze rechte Gewirre ist halt in diesem ganzen Geodatenmarkt halt extrem. Also da geht halt auch viel Geld über den Tisch für diese Geodaten. Also zum Beispiel so Sammlungen von so Points of Interest, also halt irgendwie Restaurants mit Öffnungszeiten oder ähnlichen Dingen, gehen halt für ziemlich viel Geld über den Tisch, die halt dann zum Beispiel in so ein Navigationssystem drin sind, dass du da so einen Knopf hast, wo du sagen kannst, ich will ins Hotel, und dann kommt halt die Liste der Hotels im Umkreis, also diese Umkreissuche wird halt immer wichtiger, und dann werden natürlich die Suchergebnisplätze in diesem Navigationssystem verkauft, um halt irgendwie mehr Leute ins Hotel zu kriegen, und also all den ganzen Kram, den man halt bei Google hat, wird man demnächst halt auch auf diesen...
Die haben natürlich auch ein echtes Copyright-Problem. Ich erinnere mich gerade an den Vortrag über dieses OpenStreetMap, den ich gesehen habe vor ein paar Monaten, und da meinte er, die hätten halt bei ihren Erfassungen der Stadt auch festgestellt, dass eben viele Karten Fehler haben. Das heißt, da sind da einfach mal überall so kleine Einfahrten, die es nicht gibt, oder die sind dann nicht drin oder so. Also es werden überall ganz bewusst kleine Fehler eingebaut, anhand derer sie dann wiederum erkennen können, wenn andere ihre Karten kopiert haben, weil sie dann ganz offensichtlich die Fehler eben mitkopiert haben, die sie ja wohl kaum gehabt hätten, wenn sie selber die Daten so erfasst hätten.
Poor man's watermark.
Naja, das ist in dem Bereich sehr üblich. Also auch bei diesen Point-of-Interest-Sammlungen oder auch einfach bei normalen Adresssammlungen zum Beispiel. Also es gibt halt von einigen Ländern gibt es mittlerweile geokodierte Adressen. Das heißt also tatsächlich von jedem Hauseingang eine Geokoordinate. Das heißt, du kannst jeder Adresse tatsächlich irgendwie eine präzise Koordinate zuordnen. Von anderen Ländern gibt es halt nur so gerechnete Adressen. Das heißt also, die nehmen halt die Länge des Straßenabschnitts von einer Kurve bis zur nächsten und nehmen die Anzahl der Hausnummern und teilen halt einfach die Strecke irgendwie durch die Anzahl der Hausnummern und platzieren die
dann. In Japan würde das nicht funktionieren.
Ja, in Japan gibt es ja eh keine Adressenhausnummern. Aber die...
In Japan gibt es schon ganz klare Zuordnungen, nur die steht halt nur in den Datenbanken von den Behörden. Ja. Also jedes Haus hat tatsächlich eine ID, bloß ist die in keiner Form fortlaufen, sondern nur fortlaufen in der Vergabe.
Ah, verstehe.
Das heißt, du baust ein neues Haus und dann kriegst du halt die nächst aufsteigende Nummer.
Napoleon hat das auch gemacht. Daher kommt 4711. Weil 4711 war das Haus 4711 in Köln damals unter Napoleon.
Ah, ja, interessant.
Ja, gab's bei uns auch mal. So ein Wahnsinn.
Naja, also die... Heute noch in Japan live zu bestaunen.
Also die...
Aber meinst du mit Leuten, die mit GPS rumlaufen und das ist ein schwieriges Unterfangen? Ich meine, es gibt ja eine Menge, die das tun. Kannst du vielleicht mal ein bisschen was zu diesem Geocaching-Movement sagen? Weil du hast das ja auch schon mal ausprobiert.
Ich also nicht dazu. Geocaching ist sozusagen ein richtiger Nerdsport. Also es funktioniert folgendermaßen. Man braucht ein GPS, eine kleine Plastikkiste oder ein Wegglas, ein kleines Notizbuch, ein Bleistift und ein bisschen Plastikschrödel, so irgendwie Gummi, also Bärchen oder Flummis oder irgend so ein Zeug. So, was man tut ist, man geht halt in den Wald oder irgendwo anders, wo man es nett findet, und da versteckt man halt diese Kiste. Und aus dem Notizbuch wird ein Logbuch, den Bleistift schmeißt man da rein, damit Leute, die diese Kiste finden, reinschreiben können, dass sie da waren, und ein bisschen Plastikschrödel sind halt so symbolische Gegenstände, die man halt reintut, die man rausnehmen kann und wieder woanders reintun kann. Dann nimmt man sein GPS und zeichnet die Koordinate von diesem sogenannten Geocache auf. Man versteckt ihn halt so ein bisschen, dass er nicht ganz offensichtlich zu sehen ist, Und die tut man dann halt bei so einer Webseite. Also es gibt halt verschiedene, so Freecaching, Geocaching, so Geocaching kommen, glaube ich, die ersten. Tut man die dahin und dann wartet man drauf, dass jemand die findet. Das funktioniert halt folgendermaßen. Man sucht sich halt einen Cache auf dieser Webseite raus, hat dann die Geokoordinate von diesem Cache und tippt die halt in sein GPS und geht dann halt einfach raus und versucht, die zu finden. Und das Interessante daran ist, dass die Koordinaten halt nie richtig doll präzise sind. Also das ist halt mal so 5 Meter off oder 10 Meter oder so. Und wenn man sich jetzt so ein Gebiet von 10 mal 10 Meter im Wald vorstellt, da kann man schon ganz schön suchen, bis man dann tatsächlich so eine kleine blaue Plastikkiste oder so gefunden hat. Das heißt also, da hat man dann noch eine Menge Spaß. Und da gibt es dann immer noch so Hinweise, so irgendwie, was weiß ich, man muss irgendwie Dinge heben oder irgendwie um die Ecke gucken oder sollte etwas größer sein oder so, alle möglichen Dinge. Manche Geocaches sind halt auch an echt richtig doll schwierigen Stellen versteckt. Also es gibt zum Beispiel irgendwie einen im Berliner Hauptbahnhof.
Was?
Dessen Beschreibung war so in der Richtung so, man sollte lieber in einer großen Gruppe hingehen, dass die anderen sich drum rumstellen können, während einer den Cache birgt. So, und dann gibt es auch wieder andere Caches, die sind oben in New York auf Hochhäusern, oben auf dem Dach, wo man nicht hinkommt, da muss man noch eine Tür picken oder so. Also ist halt schon so richtig wild. So. Da gibt halt mittlerweile, ich glaube, mehrere hunderttausend von diesen Geocaches.
Gibt es eine zentrale Seite dazu?
Oder so? Es gibt halt Geocaching.com, das ist halt der größte Anbieter. Und es gibt halt, also man kann mal auf geocaching.de gehen, das ist die deutsche Seite. Mittlerweile
auch Open Caching oder so.
Genau, also geocaching.de integriert halt so ein bisschen diese ganzen Caching-Seiten für Deutschland. Und geocaching.de wird mittlerweile lustigerweise unterstützt von der deutschen Wandervogelbewegung. Das fand ich ja sehr
durch die deutsche Wanderjugend.
Wanderjugend, ja genau.
Das ist doch super, ist ja ein 1A-Grund, mal wieder ins Freie zu gehen.
Das dachten so. Die sich wahrscheinlich auch. Ja. So. Und also was bei Geocaching halt toll ist, man versteckt halt so einen Cache und kriegt halt laufend Mails von irgendwelchen Leuten von irgendwo aus der Welt, die den gefunden haben, weil sie gerade in der Gegend waren. Und zum anderen kann man halt losgehen und halt Sachen finden. Und eines der Phänomene beim Geocaching sind so Travel Bugs. Dabei handelt es sich um kleine Gegenstände, die eine Nummer haben, die man auf dieser Webseite registriert und die halt dann von einem Cache zum anderen wandern. Das heißt, man nimmt sie aus einem Cache raus und tut sie in einen anderen Cache rein. Und da kann dann halt mal so ein Geocache, so ein Geo-Tag aus Tokio halt irgendwie in einem Cache in Fensterwalde landen und dann wandert der Geobug halt irgendwie weiter irgendwie nach Australien. Habe ich alles schon gesehen, ist alles passiert so. Das heißt also, da hat man doch eine ganze Menge Spaß und Bewegung dabei. Und so bei den etwas populäreren Caches, die halt so im Berliner Umland relativ leicht zu erreichen sind, trifft man auch lauter andere Verrückte, die dann halt irgendwie so mit leicht starrem Blick so ihr GPS vor sich gehalten durch den Wald stolpern. Dann weiß man dann schon so genau, ach, Geocacher. Und da gibt's dann so unausgesprochene Protokolle, so wer als erster näher dran ist, muss dann halt hat dann halt das erste Recht, den Cache zu finden. Und der andere hält sich dann so ein bisschen weg, sodass er nicht sieht, wo der Cache verbuddelt oder versteckt ist, damit er dann auch noch den Spaß haben kann. Also es ist halt nicht selten, dass halt so beliebte Caches halt 5 oder 6 Mal am Tag gefunden werden, bei schönem Wetter so. Ja, das ist eigentlich so ein sehr schöner Aspekt von diesem ganzen GPS-Spiel.
Ja, da gibt es natürlich noch ein paar unschöne Aspekte, worauf man sicherlich auch nochmal zu sprechen kommen sollte. Definitiv Anwendungen, wo man sich so mindestens mal ein Stirnrunzeln produzieren sollte. Zum Beispiel diese Hausarrest-Geschichte. Also
die virtuelle Fußfessel, ja.
Die virtuelle Fußfessel, genau. Da kriegt man halt so ein Bändchen. Also man,
ist das realistisch oder sind wir schon bei Paranoia?
Wird getan.
Das wird getan. Wird
schon getan.
Das ist in den USA eins der Mittel.
Also angefangen hat es halt mit diesen Dingern, die halt einen Hausarrest überwachen. Oder kriegst halt einen kleinen Sender in deinen Schlafzimmerschrank installiert. Mhm. Und das Ding macht halt Radau, wenn halt die Fußfessel außerhalb des Bereichs von diesem Sender ist. Also die kommunizieren halt miteinander. Und dann gibt's halt jetzt irgendwie für verschiedene Straftäter halt so eine Fußfesseln, die verhindern sollen, dass sie sich in bestimmte Gebiete bewegen. Mhm. Also halt irgendwie so speziell, wenn sie halt so eine Restraining Order oder sowas haben, halt, dass sie halt ein bestimmtes Gebiet nicht aufsuchen dürfen.
Snake Plissken.
Genau, dass sie sich halt nicht in die Nähe einer Schule trauen dürfen oder dergleichen Dinge mehr. Und da wird halt ihre Position permanent überwacht und halt einer Zentrale mitgeteilt. Und wenn sie da halt verstoßen, ist es halt ein Verstoß gegen die Bewährungsauflagen. Das heißt also, was da passiert ist, dass die Menschen halt in der Tat die ganze Zeit getrackt werden und halt ihre Bewegungen halt eingeschränkt werden. Man kann halt geteilter Meinung drüber sein, ist halt vielleicht besser, als wenn sie im Knast sitzen müssen. Aber das ist halt, also
macht aber auch den Anreiz zu einer einschränkenden Verurteilung sehr viel einfacher.
Genau, also es hat halt alles seine Vor- und Nachteile so. Aber GPS-Tracker sind mittlerweile zum Beispiel in vielen Mietwagen drin, die halt dann einfach nicht mehr gehen, wenn man über die polnische Grenze fährt, dann geht halt einfach das Auto aus. Und das Ding sagt halt über Satellit Bescheid, übrigens, ich bin gerade irgendwie in Polen oder kurz vor der polnischen Grenze.
Oder ja. Es wird halt auch fern abgeschaltet.
Genau, so. Passiert halt auch. Diese GPS-Tracker gibt es natürlich auch noch in verschiedensten Bauformen, zum Beispiel halt auch für Ermittlungsbehörden, wo halt das Bundesverfassungsgericht die Schranken für die Anwendung halt sehr niedrig gesetzt hat. Die haben halt gesagt, naja, das unterliegt halt nicht dem Schutz, den halt zum Beispiel der Wohnraum unterliegt. Das heißt also, die Polizei kann halt mit relativ geringen Schranken halt jemanden so einen GPS-Tracker halt unter das Auto kleben und halt seine gesamten Bewegungen verfolgen. So, also was halt da drin ist, ist halt ein Mobiltelefon und ein GPS-Empfänger und die Information, also die Positionsinformation aus dem GPS-Empfänger wird halt laufend über das Mobiltelefon weggeschickt. So, und wird halt versorgt aus der Speisespannung vom Auto, also aus dem Bordnetz oder halt mit einer eigenen Batterie. Klebt halt typischerweise in dieser Plastikstoßstange drinne. Die billigsten Dinger davon kosten mittlerweile so um die 500 Euro. Also ist halt irgendwie keine echte Investition mehr. Und findet halt immer weitere Anwendungen. Also häufig werden halt auch Container damit getrackt oder Warensendungen, die halt ein bisschen mehr wert sind. Also bis hin zu, dass das halt in so einfach so Paletten integriert wird, wo halt zum Beispiel Palette Mobiltelefon oder dergleichen Dinge mehr, also die halt, wo man halt so eine 500.000 oder so was auf so einer Palette drauf hat, so. Die werden ganz standardmäßig getrackt. Da wollen die halt wissen, wo ist diese Palette gerade so. Und wenn die halt auf dem LKW sind, diese LKWs sind hinten meistens irgendwie eh nur aus Plaste. Das heißt, da hat man noch recht guten Empfang. Und dann senden die Dinge halt periodisch ihre Positionsinformationen. Oder zum Beispiel kann man da auch einen Alarm konfigurieren. Das heißt, also man gibt halt einen Korridor vor, in dem sich diese Sendung bewegen darf. Und wenn die Sendung diesen Korridor verlässt, dann geht halt der Alarm los, weil das ein Anzeichen dafür ist, dass sie jetzt gerade geklaut wird oder dergleichen Dinge mehr.
Der Chat meint übrigens, die Preise wären schon auf 300 bis 200 Euro runter.
Ja, also für aktive habe ich noch nicht so billig gesehen. Auf der Cebit gab es ein paar, die dafür gedacht waren, dass man sie in Teddybären stopft, damit man irgendwie seine Kinder tracken kann. Oder das irgendwie der Oma in die Kittelschürze stopfen kann, falls die halt mal verloren geht. Also da, sag mal, diese Verbreitung von diesen Technologien wird halt so in den nächsten 1-2 Jahren halt echt dramatisch werden. Einfach bedingt dadurch, dass die Technologie halt klein geworden ist und nur noch wenig Strom verbraucht. Mhm. Also wie gesagt, dieser Streichholzschachtel-große Empfänger hier, das ist so ein 50-Euro-Dingelchen von eBay halt irgendwie made in China, so billig wie es nur irgendwie geht. Da jetzt noch irgendwie, so billig wie es nur irgendwie geht, Mobiltelefon ranzuschnitzen, ist halt irgendwie kein großer Akt. Und dann ist man halt wirklich bei so einem 100-Dollar-Ding, was halt permanent die Position, seine Position überträgt. So. Und da geht halt die Reise, sag ich mal, auch im privaten Bereich hin. Also es gibt halt die erste Firma, die sowas für Hunde verkauft. Also das ist halt ein Hundehalsband, was halt permanent die Position überträgt.
Für unsere Kleinen.
Genau.
Für unseren besten Freund.
Genau. Damit der halt irgendwie nicht fremd geht oder verloren.
Ja, genau, das ist nämlich jetzt auch ein Ding. Ich glaube, sicher daran, also bin mir relativ sicher, dass die ganzen Geodienste recht schnell in unsere Alltagselektronik Einzug halten wird, allen voran unser Mobiltelefon. Es gibt eine neue Technik, das hatten wir, glaube ich, vorhin noch gar nicht erwähnt, ne?
Assisted GPS.
Das nennt sich genau Assisted GPS oder kurz AGPS. Und das ist eine Methode, wie man eben sein Mobiltelefon zur Ortung verwenden kann, ohne jetzt so einen vollständigen GPS-Receiver drin zu haben und auch ohne permanent so ohne weiteres Lichtkontakt haben zu müssen. Das funktioniert so, dass der Großteil der Berechnung gar nicht von dem eigenen Gerät durchgeführt wird, sondern das macht das Netz für mich. Das heißt, mein GSM-Telefonnetz weiß ja immer, wo ich eingebucht bin. Es gibt also immer eine Zelle, mit der ich in Kontakt stehe und von der kann ich ja nicht sehr weit weg sein. Wie weit weg weiß die Zelle ja selber. Kann sie unter Umständen auch noch anhand der Signalstärke.
Achso, die Zelle weiß anhand der Signalstärke, wie weit ich vom
Mast kann. Ja, sie ist nicht unbedingt auf einen Zentimeter genau, aber so Pi mal Daumen schon. Nicht? Also,
wie groß ist die Zelle?
Ja, das hängt davon ab, wo man ist. Also in der Stadt, sagen wir mal, so eine typische Einkaufszentrumzelle ist halt nur 150 Meter Radius. Auf dem Land, auf dem flachen Land, wo halt wenig los ist, wenig Autobahnen sind, können es halt bis zu 26 Kilometer sein. Mhm. Und dazwischen bewegt sich das halt so. Also technisch gesehen ist halt so, dass die Zellen in den 1800 Megahertz-Netzen, also I+ zum Beispiel und O2, kleiner sind und die in den 900 Megahertz-Netzen, also D1, D2, größer sind. Aber da die auch wiederum jeweils andere Frequenzen dazu gekauft haben, ist das nur noch so eine grobe Faustregel. Mhm. So. Aber in der Stadt geht's halt genau, auf dem Land geht's weniger genau, ist so die grobe Faustregel.
Ja, und das gibt's ja auch schon länger, diese Geschichte mit Lokalisierung nur über das Eingebuchtsein. Man ist ja auch selten nur von einer Zelle sichtbar, sondern man erwartet ja geradezu von dem Netz, dass man nahtlose Übergänge hat, auch wenn man mit der Autobahn fährt. Das heißt, es gibt dieses Handover, wo man von einer Zelle zur nächsten weitergereicht wird. Das findet natürlich so statt, dass ich eben immer von mehreren gesehen werde. Also von zweien oder vielleicht auch mal von dreien. Und wenn es eben auch drei sind gleichzeitig, die mich sehen, dann ist es sogar sehr einfach über die Signalstärke, wenn man diese Daten hat. Also das fällt jetzt im laufenden Betrieb nicht so automatisch ab, aber wenn man diese Daten mitspeichert, wenn man jetzt eine Person ganz konkret überwacht zum Beispiel und eben keine der Zellen diese Daten wegwirft, dann kann man eben aus diesen relativ genau schon messen, wo es ist. Aber dieses AGPS geht jetzt noch einen Schritt weiter, weil es eben selber die GPS-Satelliten beobachtet. Also jede Zelle schaut sich einfach den Himmel an und weiß eben einfach mal, wo die Satelliten sind und kann dann eben zusätzlich mit ein paar simplen Empfangsdaten, die das Telefon selber noch bereitstellt. Also das Telefon ist wie ein GPS-Empfänger und schaut mal, was es so bekommt an Signalen, leitet das aber an das Netz weiter. Und das Netz führt die eigentliche Berechnung durch und das Netz weiß dann eben auch exakt, wo ich bin. Ich weiß nicht, wie genau wollen die da sein? Ist das so wie DGPS dann auch sozusagen enhanced?
Also es hängt halt natürlich wiederum von der Empfangssituation ab, also wie viel Himmel der Telefon sieht und so weiter und so fort. Aber die Vorgabe ist, dass es halt wesentlich besser als 50 Meter sein soll. Und im guten, also unter guten Situationen kann man da auch so 3 Meter runterkommen.
Aufmerksamkeit für eine kurze Veranstaltungsempfehlung von Radio Fritze Marco Seifert. Liebe Cottbusserinnen und Cottbusser, strömt am 9. September zahlreich in den Eliaspark am Stadion der Freundschaft. Euch erwartet ein feines Open Air, unter anderem mit Anayo. Und mit mir. Und ich selbst werde auch da sein. Fritz präsentiert das Open Air mit Mia und Anayo. Am 9. September im Eliaspark am Stadion der Freundschaft in Cottbus. Ja, und wie gesagt, ich bin da auch auf der Bühne. Und im Radio.
Fritz vom RBB.
3:30.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit Mario Bartsch.
Im Atomstreit mit dem Iran wollen die USA so rasch wie möglich über Sanktionen diskutieren, falls die Führung in Teheran nicht doch noch in letzter Minute einlenken sollte. Ausnahmesprecher McCormick sagte in Washington, bereits die erste Resolution müsse ein beachtliches Signal an den Iran senden, dass es sich um eine ernsthafte Sache handle. Danach müsse der Druck auf die Führung in Teheran Schritt für Schritt erhöht werden.
Energieexperten rechnen nach der jüngsten Entscheidung der Bundesnetzagentur nicht mit deutlich sinkenden Strom- und Gaspreisen. Im besten Fall werde es eine sehr geringe Entlastung geben, sagte ein Sprecher des Bundes der Energieverbraucher. Die deutschen Stadtwerke gehen sogar von weiter steigenden Strompreisen aus. Das Hamburger Unternehmen Conergy will in der leerstehenden Chipfabrikhalle in Frankfurt-Oder Solartechnik produzieren. Mittelfristig könnten bis zu 1000 Arbeitsplätze entstehen, berichten mehrere Zeitungen unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher. Förderanträge für das Vorhaben seien bereits gestellt. Mehrere Billigfluganbieter haben die Planungen für den Großflughafen Berlin-Brandenburg international kritisiert. 9 Billigfluglinien drohten gemeinsam mit ihrem Rückzug aus Berlin. In einem Appell heißt es, die Planungen für den Flughafen seien nur auf die traditionellen und teuren Fluggesellschaften wie Lufthansa ausgerichtet. Andere internationale Flughäfen würden den Billigfliegern eigene, abgetrennte Terminals zur Verfügung stellen. Dies sei in Berlin nicht der Fall.
Wetter.
Heute Nacht soll es regnen bei Tiefstwerten um 13 bis 10 Grad. Am Tag wird es wolkig, aber auch mal heiter bei Höchstwerten um 21 Grad.
Verkehr.
Mit keinen aktuellen Meldungen. Überall eine gute Fahrt.
Vielen Dank, Mario. 5:30.
Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz in Eberswalde. Blue Moon.
Berlin, 30. April 1945. Die Welt brennt, Deutschland liegt in Schutt und Asche und Japan geht es auch nicht mehr so gut. Aber einer lässt sich nicht unterkriegen. Im Führerbunker brennt noch Licht.
Ich hocke in meinem Bunker, mitten in Berlin. Ich habe Blausäurekapseln und genug Benzin. Die Luft war bis futsch, die Marine, das Heer, der Zweite Weltkrieg macht keinen Spaß mehr. Kapitulationen, da halte ich nichts davon. Ich habe über mir 3 Meter Stahlbeton. Kapitulationen, nö, mir bleibt doch Blondie und ne Flasche Champagner.
Du alte Nazi-Sau, kapitulier doch nein. Endlich, Adolf. Du alte
Nazi-Sau, das habt ihr euch so gedacht, dass ich kapituliere.
Adolf, du alte Nazi-Sau, kapitulier doch.
Ich kapituliere niemals.
Adolf, du Sau.
Ich bin mit 53 Leitern im Kriegszustand und die Bomben nicht auf England, sondern Deutschland. Diese alliierten Bomberverbände nerven, weil die nicht nur Bomben, sondern Bombenteppiche werfen. Keiner hört mehr auf mich, jeder macht, was er will und hinter allem steckt dieser Churchill. Das tut weh, das tut weh. Ich steh allein da mit Blondie und ner Flasche schon dreh.
Du alte Nazi-Sau, kapitulier doch endlich.
Nein, ich kapituliere nicht.
Du alte Nazi-Sau,
ich kapituliere niemals. Das kommt überhaupt nicht in Gefühle, dass ich der Churchill hinterher noch ins Fäustchen lache. Nein, dieser Churchill, ich kapituliere nicht. Ich kapituliere niemals. Oh, das ist sowas. Ist ja gut, Blondie. Ist ja gut, Blondie. Ah, wir kapitulieren nicht. Nein, keine Angst. Nein, wir werden den Krieg vielleicht sogar noch gewinnen. Ja, danke schon. Bin auch ganz zuversichtlich. Eigentlich.
Das war's schon.
Ja, mehr gibt's nicht.
Adolf die Nazi-Sau, ne? Genau. Von, aus dem Buch, da hinten drin, der Bonker.
Genau, heißt es von Walter Mörs. Ganz großartig.
Gesungen von Pigor, ein ganz großartiger Künstler, den ich vergangenes Jahr, glaube ich, war das in der Bar Ida Vernunft gesehen habe. Mhm. Mit der Show Pigor singt und Eichhorn muss begleiten. Volumen 3. Der gibt so seine Shows immer mal Volumen 1, Volumen 2, Volumen 3, macht aber immer dasselbe. Das merkt man dann auch erst, wenn man zum dritten Mal dasselbe gesehen hat. Sehr, sehr lustig.
Also, singt Benedikt Eichhorn muss begleiten.
Genau. Und der mittlerweile voll integrierte Ulf oder so ähnlich war dann auch noch dabei. Oder wie hieß der Ulf?
Der Ulf.
Der Ulf, genau. Mittlerweile voll integriert.
Sagt Wikipedia. Pigor und Eichhorn ja. ist das Stichwort.
Gut, also gut hingehen. Können wir auch prima. Die Eltern in Berlin sind mal so Großstadt, so Großstadt Kleinkunst.
Wir haben ja auch Kultur.
Genau. Guck nur, Mutter.
Ja. Und waren... du hast hier Nordrhein-Westfalen angeguckt, Folge?
Ja, das war bei geocaching.de. Und in Nordrhein-Westfalen war gepflastert mit kleinen grünen Tupfen.
Und jetzt kaufst du morgen einen GPS-Empfänger und holst dir das Valentins-Bonus-Cash.
Genau. Aber vor allem in der Sonnenschein.
Ja, ansonsten war noch so ein bisschen bei der wohin geht denn die Reise so mit dem ganzen GPS-Tracking?
Alle werden sich im Internet ausziehen und sich live irgendwie übertragen. Also nicht nur aufnehmen und
das per MySpace. Schon. Stand im Spiegel.
Und YouTube. Ja, ja. Also ich denke mal, das ist so die nächste Entblößung. Und wir werden uns dann schon ein bisschen an den Anblick gewöhnen müssen, dass alle, zumindest einige Leute, sehr viel Spuren hinterlassen. Das ist ja auch nicht ganz unpopulär jetzt schon.
Also das Problem ist halt, dass im Gegensatz zu vielen anderen Dingen kann man halt eine Lokation schwierig bewegen. Also das kriegen also Prominente schon mit, wenn halt deren Häuser oder was auch immer halt irgendwie in Google Earth oder wo auch immer verdatet werden und die halt aber eigentlich gar nicht ihre Privatsphäre haben wollen, also die halt eigentlich nicht wollen, dass irgendwie jeder weiß, wo sie wohnen, ist es halt extrem schwer rückgängig zu machen. So. Also es ist halt, man kann dann halt im extremsten Fall halt eigentlich nur umziehen. Also weil so eine Lokation wechseln ist halt nun mal...
Oder einen großen Zaun drumherum bauen.
Ja, aber selbst das ist ja manchmal irgendwie... Also es ist halt diese diese Transparenzmachung des physikalischen Raums, das ist das, worum es geht. Also auch die datenmäßige Erschließung der realen Welt ist ja eigentlich sozusagen das Kernthema dabei. Ja,
aber auch Realtime-Stalking kommt so in Mode. Da gab es auch diese Webseite, wo sie irgendwie in Echtzeit die Geokoordinaten von irgendwelchen Celebrities, von jemandem gesehen wurden, veröffentlichten. Natürlich auch schön hart.
Ja.
Ja, aber ich, also je nachdem, wie viele Millionen die verdienen, kann man damit gut leben, glaube ich auch.
Du meinst, so für so ein paar Millionen würdest du dich auch... Millionen,
weiß ich nicht.
Ach, stell mal vor, du wärst populär.
Stell dir vor, du wärst Paris Hilton.
Nee, dann hätte ich keinen Spaß mehr beim Sex. Also ich weiß nicht, habt ihr das Video gesehen?
Welches?
Ja, ist schon gut.
Das Video?
Ja, sie kann nicht singen, sie kann nicht schauspielern und wer den Film gesehen hat, weiß, sie kann andere Sachen auch nicht. Also das ist ganz schlimm. Ist nicht von mir der Satz, ist von Dennis Leary.
So. Du schiebst mal wieder alles ab.
Ja, natürlich und? Alle.
Also du bist nicht Paris Hilton, aber angenommen, du wärst jetzt irgendwie populär. Das geht dir bestimmt schnell auf den Sack, wenn
ja, irgendwelche aber das Leute ist doch, die sich ich begebe mich doch freiwillig dahin. Ich begebe mich doch freiwillig dahin. Es ist doch nicht so, dass ich populär werde durch Zufall, sondern es ist so, dass ich populär werde, weil ich das will.
Das ist John bei
Travolta,
jedem so.
Das, naja, schon. Bei wem denn nicht? Also wenn du so John Travoltas Haus da siehst, weiß ich nicht.
Naja, Leute, die von der Bild-Zeitung in die Öffentlichkeit gezerrt werden und dann...
Das finde ich aber auch nicht Popularität. Also
Verbrechensopfer, naja gut, aber auch da setzt dann das Stalking ein.
Ja, aber du sprachst ja von Celebrities und das finde ich wirklich völlig unproblematisch. Also wer das nicht will, kann sich zurückziehen. Die Möglichkeit gibt es immer. Also.
Weiß ich nicht, ob man sich da noch zurückziehen kann, wenn man die ganze Zeit live getrackt wird.
www.radiomoderatorentracking.com
natürlich, du kannst dich aus der Popularität zurückziehen. Also du musst das nicht tun. Das ist so, das meine ich damit. Klar, wenn die Bild-Zeitung dann irgendjemanden in die Öffentlichkeit zerrt, das ist natürlich, das ist
furchtbar. Ja, du wirst aber halt tatsächlich durch... relativ kleine Datenpreisgramm in der virtuellen Welt zu ziemlich invasiven Handlungen in der realen Welt gezwungen. Ne? Das ist halt das, was passiert. Irgendjemand postet halt irgendwie die Geokoordinate von deiner Wohnung und schon hast du die ganzen Groupies da rumhängen. So, ne?
Ja.
Oder was auch immer. Oder die Leute, keine Ahnung, denen du den Betrieb zugemacht hast oder whatever. Also das geht halt so einigermaßen in alle Richtungen. Das heißt also, seine Privatsphäre zu bewahren, wird halt einfach wesentlich schwieriger. So. Und möglicherweise wissen dann viele Leute auch einfach nicht, wie ihnen geschieht. Also das ist halt, weil sie gar nicht wissen, in welchem komischen, obskuren Forum jetzt gerade plötzlich ihre Koordinaten gepostet werden. So.
Gut, ich meine, wenn es nicht die Privatsphäre ist, dann ist es auf jeden Fall die Arbeitswelt, wo ich auch noch ein gewisses Potenzial sehe. Ich meine, bei Taxifahrern mag es ja noch nachvollziehbar sein, aber so Bauarbeiter, Außendienstmitarbeiter.
Also LKW-Fahrer sind komplett getrackt, so Außendienstmitarbeiter, so Handelsvertreter ist mittlerweile auch ziemlich auf dem Vormarsch, dass deren Routen optimiert werden und die halt sozusagen auf der Basis ihrer momentanen Position noch aktuelle Requests reinbekommen. Service-Mitarbeiter, also Leute, die halt irgendwelche Sachen reparieren, werden halt auch weitestgehend über GPS-basierte Systeme dispatcht mittlerweile. Also alles, wo halt Leute sich bewegen, also viel bewegen, um halt von einem Arbeitsort zum anderen zu kommen, findet halt Tracking statt. Polizisten mittlerweile auch, also in etlichen Städten, ach, werden die Fahrzeugkoordinaten von den Polizeifahrzeugen tatsächlich übertragen.
Was aber, gut, das hat ja...
Also, das kann man so oder so sehen, die Polizisten...
Wohin wird es denn übertragen? Kann ich das dann auch in Google Earth?
Zur Zentrale erstmal. Wenn es dann noch in Google Earth kriegt, ist noch eine andere Frage. Aber, also da passiert eine Menge. Also zum Beispiel die BVG weiß halt, wo jedes ihrer Fahrzeuge ist. Und zwar genau. Und die machen darauf basierend halt ihr Fahrplanmanagement. Das heißt, der Operator hat so eine Konsole, wo er halt das Netz drauf sieht. Und dann sind halt die Fahrzeuge sind dann halt irgendwie rot, grün und gelb eingefärbt. Wobei der sehr lustig ist, ist anders als man denken würde. Grün ist okay, gelb ist zu spät und rot ist zu früh. Weil für so einen Verkehrsmittelbenutzer ist zu früh viel schlimmer als zu spät.
Ja.
Weil zu früh verpasst er halt den Zug. Und deswegen...
Muss bremsen,
sozusagen. Genau. Ja. Ah,
okay.
Und die übertragen die Daten halt dann über Tetra, also über ein Funksystem. Das ist halt schon recht recht ausgereiftes und hübsches System. So, und das halt,
Tetra, ist es nicht diese Polizeifunk?
Das ist derselbe Technik? Standard, ist derselbe Standard, der wird aber auch in der Industrie schon häufig verwendet. So.
Ist denn bei diesem Polizeifunk auch
ja, klar,
die Geo-Übermittlung mit dabei?
Na klar, also die Geräte können alle GPS haben.
Ah ja.
Dann wissen sie halt auch, wo der individuelle Feuerwehrmann ist.
Zu Hause irgendwo noch zwei so Walkie-Talkies rumfliegen, die GPS haben. Ich glaube, die können sogar auch übertragen, wo sie
sind. Diese Rhino-Dinge?
Nee, ich weiß nicht, die darf man hier, glaube ich, gar nicht benutzen. Keine Ahnung, ich habe auch mal irgendwann bei eBay für kleines Geld geschossen.
Cool. Ja, die haben sie ja im Irakkrieg verwendet, um sich nicht gegenseitig zu erschießen. Ernsthaft?
Aha.
Da haben die teilweise irgendwie bei den Infanterieeinheiten haben sie diese Dinge ausgegeben, die halt unverschlüsselt die Positionen broadcasten, weil sie dachten, die Irakis sind eh zu blöd. Damit sie sich halt nicht gegenseitig erschießen, wenn sie da irgendwie im Gelände rumkrabbeln, weil du auf dem Display sehen kannst, wo halt die anderen Leute von deiner Einheit sind.
So. Ich glaube aber, so sophisticated ist das nicht, was ich da habe. Das ist da schon irgendwie ein bisschen...
Nee, du siehst halt nur so Punkte da reingemalt, ne?
Nee, es ist einfach, der übermittelt einfach, wenn du auf Senden drückst, einfach deine Koordinaten.
Ja, die kannst du dir aber auch dann aufs Display malen lassen, oder nicht?
Nee, okay. Das ist tatsächlich so.
Zahlen.
Genau.
Ah, okay, vielleicht hast du noch die Option noch nicht gefunden?
Nee, das ist einfach billiger alter Scheiß.
Ah, okay, also, verstehe.
Ich glaube,
jetzt gibt es jetzt auch mit irgendwie grafischem Dingeldong und dann kann man es irgendwie sich dahin malen lassen. Ist so.
Gibt's denn schon, kennst du schon Mobiltelefone, die jetzt GPS auch, also ich weiß, dass es GSM-Telefone mit GPS gibt schon lange, aber gibt's das irgendwie im Mainstream-Bereich bereits?
Also was jetzt gerade passiert ist, dass halt für einen sehr populären Chipsatz, aus dem halt Mobiltelefone gebaut werden, die Kosten für ein GPS dazu machen auf 2,40 Euro bei 100.000er Stückzahlen gesunken sind. Das ist also der Unterschied zwischen einem Telefon mit GPS und einem Telefon ohne GPS ist halt bei signifikanten Stückzahlen für den Hersteller 2,40 Euro plus ein bisschen mehr Handbuchdrucken. Das heißt also, man kann halt davon ausgehen, dass es halt jetzt so... denke ich mal, 2007 wird so das Jahr sein, wo GPS richtig in den Mainstream geht bei den Telefonen. Bisher war halt das Problem, dass er das noch recht viel Strom verbraucht hat und deswegen halt nicht so populär war und sie halt auch den Markt nicht gesehen haben, aber so 2007, bzw. auch schon Ende diesen Jahres, werden halt sehr viele Mobiltelefone mit eingebauten GPS, mit eingebauten Navigationen, Karten, Online-Update, was immer du dir vorstellen kannst, halt auf den Markt kommen soll. Das geht jetzt halt so richtig los, so, weil es halt einfach billig wird und sie halt das Stromversorgungsproblem gelöst haben.
Ich habe bei eBay gerade ein Ortungssystem, GSM-GPS mit Surf 3 für 600 Euro. Schön so All-in-One, also schönes kleines
Gerät. So ein Magnet unter die Stoßstange.
Ja, genau.
Klatsche.
Genau.
Wie viel Euro?
5,99.
Ist noch eher so ein bisschen teurer, aber ja.
Kriegst du auch billiger.
Ja, mit Vertrag, ne? Kriegst du billiger.
Nee. Genau.
Also der Vertrag bei wem?
Vodafone.
Kann man dann den Geheimdienst ankreuzen?
Ja, also die Sache mit dem GPS und dem Mainstream, die wird da halt ganz dramatisch losgehen. Also was ich so höre, woran die halt die Operator und auch die Hersteller so arbeiten, sind halt so Sachen wie Integration mit halt diesen großen Mainstream-Blocks halt, also halt wie sie alle heißen, halt irgendwie Post My Picture auf rosa Hintergrund Sites irgendwie für die ganzen Kiddies, die halt direkt mit dem Mobiltelefon zu integrieren, um halt da auch einfach das, was du sagtest, halt zum Beispiel Flickr mit GPS-Position und so. Die Telefone haben halt ein GPS, die haben halt eine Kamera, die haben halt direkte Online-Kapazitäten, das heißt, das ist dann halt auf den Knopfdruck. So, hier bin ich und irgendwie da ist das Foto, was ich hier geschossen habe und ist direkt gleich im Flickr drin.
Oh, Kinder, oh, da fällt mir auch ein, da gibt es ja auch wieder so diverse Leute, die der Meinung sind, ja, die eigenen Kinder die ganze Zeit per GPS überwachen wäre auch eine gute Idee.
Wie gesagt, gibt auch schon so Teddybär mit GPS-Built-In.
Der dann auch regelmäßig ein Foto schießt und das hochflickert, ne?
Ja, das wird es dann vermutlich geben, ja.
Und irgendwann bist du erwachsen und denkst dir, scheiße, was ist denn hier los? Warum stehen hier überall Leute rum?
Genau.
Aber beneidenswert finde ich natürlich so die Vision, dass man so heutzutage als Neumensch die Möglichkeit hat, doch mit relativ sparsamem Einsatz von Equipment im Prinzip sein ganzes Leben komplett zu tracken. Also wenn ich jetzt mal so die Taste drücken könnte, bitte einmal kompletter GPS-Track von wo auch immer ich gerade war, wo ich langgelaufen bin. Ich versuche jetzt gerade so meine Reisen der letzten 20 Jahre auf Google Earth nachzuvollziehen. Das ist schon ganz schön anstrengend, aber macht aber natürlich wiederum mehr Spaß, als wenn ich nur in der Linie abfliegen würde. Ich will so ein Telefon haben mit GPS, Frank. Wo gibt's das? Was kostet das?
Na, wirst du noch zu Weihnachten alles kaufen können.
Echt?
Ja. Ach echt? Ja. Zu Weihnachten, auch das ist so schön.
Das geht ja so los.
Wie passend auch.
Ja. Weihnachten. Ja, was mache ich denn jetzt? Hole ich mir jetzt einen TomTom oder warte ich noch bis Weihnachten?
So, und dann schmeißt man halt irgendwie dem Weihnachtsmann so einen Trecker in den Schlitten und dann.
Oder mache ich beides.
Ja, jetzt haben wir ein bisschen wenig von euch gehört, leider. Ja. Also ich hätte da ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet, weil es gibt auch eigentlich schon eine ganze Menge, die sich mit GPS in irgendeiner Form beschäftigen. Es gibt ja einige lustige... Du hast auch mal so ein Projekt gemacht, Frank, mit dem Rucksack.
Das Urban Jungle Pack, das hat nicht nur Frank gemacht, sondern Frank und ich. Also ich hab's
gebaut.
Ach, zusammen ich war der Operator. Oder
genau, ich hab's zusammen mit Steini gebaut.
Du warst der Operator. Du bist echt der Langgeladen?
Also, ja, interessant war das Auswahlkriterium.
Genau.
Der sah am stabilsten aus.
Alle anderen fallen um damit. Obwohl fürs Foto hatte die kleine Sarah das dann nochmal.
Genau. Ja, also der Urban Jungle Pack war, um es kurz zu erklären, war jetzt ein Projekt, das wir damals bei Artcom gemacht haben. Es handelt sich um einen Rucksack mit einem Computer, der dafür damals gefallen ist, durchaus recht schnell war. 3 Mobiltelefonen, GPS-Empfänger, einer Kamera, einem Head-Mounted Display und einem Kompass. Das Head-Mounted Display, die Kamera und der Kompass waren halt in so ein Kopfding eingebaut, was der Holgi dann auf dem Kopf hatte. Mhm. Und wir konnten halt aus dem Rucksack raus Bilder von der Kamera komprimiert übertragen.
Audio vom Mikrofon,
konnten sehen, in welche Richtung der Holgi guckt durch den Kompass und hatten die GPS-Position und haben das dann halt auf eine Webseite übertragen und dann was hatten wir gemacht? Irgendeinen ziemlichen Quatsch, eine Love Parade oder sowas.
Ja, wir sind auf der Love Parade sind wir rumgelaufen, an dem Samstag, aber an dem Freitag davor auch. Ich weiß auch nicht.
War noch irgendein Game gemacht, irgendwie Rosen an Polizisten verschenken, ja. Also es war irgendwie so noch aus der Multimedia-Hyper-Hyper-Zeit.
Genau. Als die Internet. Partys noch groß waren.
Ja. Genau, und das waren durchaus umfangreiche Akkus. Und ja, die Idee, die wir eigentlich hatten, war halt sozusagen die Karte, die man halt, hätte man Display der Holger halt eine Karte, weiß nicht, die hast du nie benutzt, was?
Naja, das nicht wirklich, ne? Weil ich mich, ja die war,
du
die
wusstest,
war, die
wo
war
du warst.
Scheiße, ne? Die Karte.
Ja, das war auch so ein Problem, wir hatten keine Kartendaten. Genau. Also die Idee war eigentlich, die wir hatten, war halt, dass der Holger durch die Brille durchguckt und halt sozusagen seine Umgebung kommentiert bekommt. Also dass es halt so Augmented Reality gibt, aber das war halt noch ein bisschen vor der Zeit da.
Ja. 99, ja?
99.
99
war
es. Das Internet sagt Juli 99.
Ja, ja, genau.
War ja sogar auf Slashdot.
Das war ganz lustig, als wir uns dann da durch die Menge gequetscht haben und ich diesen Rucksack hinten drauf hatte, der mittlerweile irgendwie 50 Grad erreicht hat und ich habe dann Raver verbrennen gespielt. Das war ganz lustig.
Stimmt, und ich musste mal hinter ihm laufen, nachdem keiner mit einer Waterzucker da reinballert und die der hatte so riesige Lithium-Ionen-Akkus vorne dran, also aus einer Kamera und da hat man irgendwie echt Schiss, dass da einer irgendwie die Kurz schließt, weil dann wäre der Holgi angefackelt. Das haben wir ihm da vorher nicht gesagt.
Nee, aber. Stimmt, das wäre gerade zum ersten Mal.
Aber, ja. Ja, aber wir hatten viel Spaß. Das war doch... Ja.
Genau, da muss man mehr, ich habe ja
und
sowas.
Zurückgefahren sind wir mit Rikscha Nummer 23.
Stimmt,
das jetzt, und der arme Rikscha-Fahrer, ja. Frank war damals auch noch ein bisschen fülliger.
Da sind wir halt mit so einer Fahrrad-Rikscha, weil wir hatten keinen Bock mehr zurückzulaufen, die Akkus waren alle und irgendwie waren durch.
Also ich habe das erste Mal, was haben wir jetzt, 2006, ich glaube vor 3 Jahren oder so, habe ich das gemacht beim Marathon.
Was? Das Jungle Pack beim Marathon angezogen?
Nee, war ja, aber
mein, das war ein bisschen kleiner. Nee, ich bin einfach diesen Inline-Skate-Marathon mitgelaufen und dann hatte ich halt diese erste Generation von GSM-Telefon mit eingebautem GPS drin.
Aha. Was dann halt per SMS die Position rausschickt.
Exakt, genau. Das heißt halt nur einmal pro Minute die Position rausgeworfen, aber dann halt per SMS und dann gab es woanders in Berlin einen Computer, wo halt auch noch ein Telefon dran war, was diese SMS empfangen hat. Und dann hat er einfach die Geokoordinate genommen und das dann wiederum in so einen Online-Stadtplan quasi mit eingeblendet. Dass man eben da auf der Webseite reloaden konnte und hatte dann eben auch immer die aktuelle Position oder die Seite hat sich, glaube ich, selber reloadet. Mhm. So, und jetzt Ja, jetzt könnte man das halt ganz prima mit Google Earth machen. Jetzt gibt es auch schon so ein bisschen Software. Ist relativ also einfach.
Deine Marathonstrecke über Google Earth.
Ja. Genau. So, weil jetzt kann man das halt so machen, dass man so ein Stück Java einfach ins Telefon wirft. Das liest halt eben diese Bluetooth-GPS-Ding live aus, holt sich die Koordinate raus, schickt das dann einfach per Datenpaket an Rechner XY und der wiederum macht den notwendigen KML-Code für Google Earth und dann kommt man es eben immer so live in Google Earth. Gucken, bin mir nicht so sicher, ob ich das jetzt schaffe für den Marathon dieses Mal, aber das wäre eine nette Spielerei. Ne, der ist Ende September.
Knapp.
Na, es läuft eigentlich schon.
Wir werden sehen.
Es ist nur so, dass manche Mobilfunkprovider offensichtlich UDP nicht so ohne weiteres durchlassen. Also muss man sozusagen nochmal den passenden Provider dazu finden. Die Software tut, aber die Dienstleistung ist mangelhaft.
Und damit endet Chaos Radio 116.
Überortungssysteme. Jetzt haben wir uns ganz schön verortet.
Ein bisschen wenig Hörer waren.
Bis in die Orientierungslosigkeit, genau. Wir eine die erste reine Podcast.
Die hören morgen alle den Podcast. Jetzt rufe ich an! Genau. Mist! Homer Simpson hört morgen den Podcast.
Na, da müssen wir nächstes Mal halt mal wieder ein interessantes Thema nehmen.
Ja, genau. Chaos Radio 117, dann am letzten Mittwoch im September.
Ha! Jetzt mit Thema.
Jetzt mit Thema und zwar Wahlcomputer.
Genau, hatten wir zwar letztes Mal schon angekündigt, musste aber dann um einen Monat verschoben werden aus Termingründen. Da war viel unsere Urlaubszeit.
Das ist doch super, dann machen wir die Sendung über Wahlcomputer, wenn die Wahl gelaufen ist. So, hättet ihr mal lieber nicht auf die Knöpfe gedrückt, hättet ihr mal lieber Briefwahl
gemacht. Ja, die Wahl ist dann auch gelaufen, also die Wahl in Berlin ist dann gelaufen. Ja. Allerdings.
In Berlin gibt es keine zugelassenen Wahlmaschinen.
Oh, da haben wir nochmal Glück gehabt.
Da haben wir nochmal Glück gehabt, aber bei
Berlin war pleite genug.
Die könnten sich das gar nicht kaufen, selbst wenn sie wollten.
In Berlin ist so pleite, da können sie sich keine Wahl kaufen.
Genau, aber warum es trotzdem eine doofe Idee wäre, sich solche zu kaufen, das werden wir dann in der nächsten Sendung ausführlich erläutern. Und kommen ja noch genug Wahlen. Außerdem ist, wann ist Wahl in den USA? Im November, glaube ich, genau. Mhm. Und das wird auf jeden Fall noch ein heißes Thema sein. Und in Mexiko ist ja auch noch nicht alles gelaufen. In diesem Sinne, es grüßt das Chaos-Radio-Team.
Genau, schönen Abend noch.
Der Tim, der Frank und der Holger.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es geht weiter mit Martin Petersdorf im Nightflight. Tschüss.